This is Headlock.
Ja, herzlich willkommen, liebe Wrestling-Freunde, hier zur nächsten Ausgabe von Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Mein Name ist Olaf Bleich, meines Zeichens Spielredakteur, Journalist und natürlich auch Wrestling-Fan seit gefühlten Ewigkeiten. Und heute sind wir mal wieder mit einer Show-Review live dabei, mehr oder weniger. Denn gestern Nacht, da gab es WWE Money in the Bank. Da hing also wieder ein Koffer über dem Ring und sechs Leute klopften sich dann diesmal um den Vertrag, um den Champion-Titel-Kampf, der da drin steckte. Ich bin aber heute mal nicht alleine, zum Glück nicht, sonst müsst ihr mein Gelaber die ganze Zeit ertragen. Heute ist zum einen der Florian dabei.
Einen wunderschönen guten Tag.
Der hatte seine Spoiler in the Bank vor allem und hat mich...
Ei, ich bin... ich war so... Egal, lass uns... möchte jetzt nichts sagen, nee, sonst bin ich wieder spoilern, ey.
Wir sagen es aber trotzdem, weil unsere lieben Facebook-Menschen natürlich dann nicht verstehen, warum wir das gepostet haben, weil Florian hat nämlich heute Nacht irgendwann um 5 Uhr, als der Event vorbei war, einfach nur ein Bild gepostet und ein Bild sagt ja bekanntermaßen mehr als 1000 Worte und hat vor einigen Unmut in unserer kleinen Headlock-Gesprächsgruppe gesorgt.
Seitdem trage ich den Titel Mr. Spoiler in the Bank.
Ganz genau und das vollkommen zurecht. So, und der zweite Gesprächskollege hier, das ist der David von MannTV. Einen wunderschönen guten Tag.
Servus.
Ja, es ist jetzt knapp, sagen wir mal so 12, 15 Stunden her, dass Money in the Bank lief. Habt ihr das alles schon verarbeitet, was da so passiert ist? Florian, du hast ja gefühlt 36 Stunden nicht geschlafen, wie du mir gerade geschrieben hast.
Ich habe absolut keine Sekunde die Augen zugemacht, seit das Ende über den Bildschirm geflackert ist. Ich bin immer noch völlig euphorisiert von dem Endergebnis, das wir da eigentlich alle zu Gesicht bekommen haben, weil es hatte echt den Anschein, dass die WWE endlich mal was richtig macht, auf die Jungs gehört hat. Also, gut, man muss es ja sagen, die WWE ist ja nicht durchweg blöd, die denken sich ja oftmals Sachen, die andere nicht erhaschen können. Aber gestern hat echt alles gepasst. Also ich fand, das war tatsächlich eines der besten Pay-Per-Views, die ich in meinem Leben bisher gesehen habe. Und ich habe ja noch nicht so viel gesehen, wie wir ja wissen. Oh. Aber...
Uiuiui, Florian, du hast heute einen schweren Stand, das wirst du schon gleich merken.
Ist mir egal.
Ich finde auf jeden Fall interessant, dass die Meinung stark auseinandergeht anscheinend beim Finale.
Ist mir völlig egal. Gut, es liegt halt wahrscheinlich daran, dass ich halt einfach ein Fanbros bin.
Ja. Aber es ist ja schön, dass das auch noch so dein Herz berühren kann.
Nee, ganz ehrlich, ich habe die letzten Wochen und Monate, wenn man sich SmackDown und Raw angeschaut hat, da gab es kaum einer dieser Momente, wo du wirklich vor dem Bildschirm saßt und du dich selbst noch dieser Suspension of Disbelief hingeben konntest, dass du dann wirklich sagst, okay, ey, das war jetzt super, du hast dich voll gefreut, dass da was abgelaufen ist, dass du halt mit irgendwas konfrontiert wurdest, dass du nicht hast kommen sehen und oder halt etwas, was dich halt euphorisch vom Hocker reißt oder in meinem Fall einfach das Notebook durchs Zimmer fast geworfen wird. Entsprechend hat es mich einfach gestern oder heute Nacht so dermaßen mitgenommen und begeistert. Also klar, es gab die ein oder zwei Kämpfe, die ich tatsächlich so ein bisschen fand und einige Szenen, die man so denkt, okay, warum küsst er jetzt seinen Sohn auf den Mund? Aber darüber hinaus, super.
Also ich kann ja mal den Kollegen Christian Jacobi von WXW zitieren, der hat nämlich geschrieben, lasst euch nicht spoilern und lasst euch stattdessen vom Wrestling verzaubern. Und dann steigen wir doch einfach mal ganz vorne ein beim Event und das ist ja normalerweise die Pre-Show. Eine Stunde Gelaber-Promos und zwei Kämpfe gab es ja dann auch. Ja, erster Kampf war Golden Truth gegen Breezango, also Goldust und R-Truth gegen Tyler Breeze und Fandango. Ja, David, als Mensch klarer Worte, wie fandst du das?
Ich glaube, bei dem Match muss man halt nicht viel sagen. Das ist halt, das war ein Match, das war da, wo es hingehört in der Kickoff-Show.
Ich dachte, das hätte zu Superstars gehört.
Es war halt da, während man sich halt die Snacks holt und seinen Platz sucht, kann man schon mal ein bisschen gucken nebenbei.
Ja, ich glaube auch, das können wir, glaube ich, auch ganz geflissentlich skippen. Ich lass gerade mal ganz kurz diese Geschichte da Revue passieren. Es ging halt darum, dass dann Goldust und R-Truth haben Fandango und Tyler Breeze in der Sonnenbank eingeschlossen. Dadurch haben die beiden Bösewichte einen mega Sonnenbrand gehabt.
Oh Gott,
ey. Und das zog sich halt eben auch durch den gesamten Kampf. Das heißt, jedes Mal, wenn einer von den Tyler Breeze oder Fandango angefasst worden ist, hat der ganz laut geschrien und die waren auch beide sehr rot und hatten so ganz furchtbar künstliche, abpellende Haut irgendwie aufgeklebt.
Ich fand richtig geil, einfach, weil es einfach schon fast Situationskomik war. Die Stimmung, als der Pin durchgezogen wurde und es einfach keine Reaktion gab. Wirklich, also keinen. Es hat noch nicht mal jemand geklatscht oder so.
Also ich muss dazu sagen, ich fand es so 20 Sekunden lustig. Also ich habe so ein bisschen gekichert, aber das
Also
war
nach
es
der
dann.
zweiten, dritten Minute ging es aber ein bisschen auf Keks.
Ja, genau, dann hat sie irgendwie gedacht, so, boah, ey, Leute, das zieht ja jetzt echt irgendwie
Ey, das zieht
fünf
sich aber
Minuten
jetzt.
durch.
Es zieht sich aber auch schon seit Wochen, Monaten hin mit diesen vier Akteuren. Das ist teilweise echt.
Das einzig Traurige dabei ist ja nur, man sieht ja, wo Tyler Breeze mittlerweile gelandet ist oder was für ein Standing der haben muss.
Das
Ja,
wollte
aber.
ich mich gerade sagen, weil das ist ja eigentlich das Traurige, dass Tyler Breeze und Fandango könnten ja eigentlich auch ein gutes Tag-Team sein und stattdessen müssen sie halt so einen Firlefanz da machen.
Ja, gut, aber nicht nur die zwei, ganz ehrlich, hier, Goldust, das ist ja ein Urgestein des Wrestlings, ganz ehrlich. Der ist ja schon seit Jahren oder Jahrzehnten bei der Company angestellt und darf sich ja mit solchen komischen Kaspern durch die Gegend, also nicht böse gemeint mit Kaspern, sondern aber mit so Kaspereien halt durch die Gegend wresteln. Also finde ich auch so ein bisschen schade
Also,
eigentlich.
ich glaube, Goldust macht das, was ihm gerade Spaß macht. Also, ich denke, dass der eher als Agent hinter der Bühne aktiv ist und einfach nur noch das macht, woran er jetzt ein bisschen Laune hat und woran er Lust hat. Ich glaube, dem macht so Spaß.
Aber
Das
interessanterweise ist er der letzte Rhodes, glaube ich, noch in der Company.
stimmt, ja, die anderen sind ja alle gegangen, beziehungsweise gegangen worden, mehr oder weniger. Aber wie gesagt, den Kampf können wir getrost vergessen. Endergebnis ist Golden Truth haben gewonnen. Niemand hat es interessiert. Danach gab es dann die zweite Match der Kickoff-Show. Das waren die Lucha Dragons und die Dudleys gegeneinander in einem Tag Team Match. Und das war dann schon wieder ein bisschen besser. Oder nicht?
Ja, aber auch belanglos. Das Problem ist halt, Dudley Boys machen im Grunde genommen genau das Richtige, was man in dem Alter machen sollte. Die bringen eigentlich ein Team nach dem anderen over. Dadurch sind sie aber auch absolut ungefährlich geworden. Man weiß eigentlich schon, dass die nicht auf den Sack kriegen.
Ja, es ist sogar tatsächlich, jetzt wenn wir so drüber nachdenken, es gab zwei Matches in der Pre-Show. Das ist mir jetzt tatsächlich erst heute Morgen wieder aufgefallen. Wo ist denn eigentlich der Intercontinental-Title?
Der ist in Hollywood irgendwo am
Ja,
Drehset von The Marine oder was auch immer.
das ist mir nämlich aufgefallen. Den hätte man nämlich auch noch in die Pre-Show zumindest packen können oder irgendwie noch irgendwie verbauen, aber tatsächlich, nee. Das ist mir
Ja.
jetzt.
Ach, man hätte eigentlich auch die Hälfte der Main-Card hätte man in die Pre-Show packen können, eigentlich fast.
Titus O'Neil.
Ja, zum Beispiel. Klar hätte man noch viel mehr in die Pre-Show packen können, aber grundsätzlich bin ich ja eh kein großer Freund von diesen Vorab-Geschichten, die vor allem in der Stunde auch echt sehr lang sind. Also, und
Sagst du, wenn du Fußball schauen möchtest, gell? Also die Vorberichterstattung im deutschen Fußball ist ja auch irgendwie 3, 4 Stunden den ganzen Tag über.
das gucke ich aber auch nicht. Naja, aber lass mal es mal dahingestellt. Also, ich fand den Kampf insgesamt okay. Es hat zumindest mal wieder dafür gesorgt, dass Lucha Dragons mal wieder einen Kampf gewinnen. Jetzt habe ich die Frage an euch. Am Ende gab es ja ein bisschen Miscommunications bei den Dudleys. Deutet sich da ein Split im Zuge der Brand Extension an, David?
kurz und knapp, ich denke mal ja. Ich finde es halt schade, aber andersherum, sie kriegen halt nur auf den Sack, sind nur am Jobben. Es wäre auch keine Schwächung für die, wenn die sich halt mal splitten, zumal die es damals bei TNA ja auch gemacht haben.
Eben, das vermute ich halt eigentlich auch, dass das passieren wird. Und ich glaube, Devon wird dann, glaube ich, keine größere Rolle mehr spielen. Der darf dann hin und wieder nochmal verlieren und so. Und da wird, glaube ich, Bubba Ray Dudley, glaube ich, aus dem kann man einfach mehr machen, wenn der es will, sagen wir es mal so. Ich finde ja, der hat ein bisschen aktuell wieder so ein bisschen an Masse zugelegt, im Vergleich zu seinen TNA-Zeiten vor einiger Zeit. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, aus dem kann man halt gerade aufgrund seiner Promo-Skills, kann man, glaube ich, noch was rausholen. Also einen guten Heel sollte der
Ja.
noch bringen können.
War er nicht sogar allein irgendwie ziemlich erfolgreich unterwegs?
Die haben das damals beim ersten Roster-Split, haben sie versucht, ihn als Singles-Wrestler zu etablieren. Da war er bei Raw und der Devon war bei SmackDown als Reverend Devon zusammen mit Deacon Batista damals. Und da haben sie versucht, ihn irgendwie als Einzelwrestler overzubringen. Das hat aber nicht funktioniert. Wurde er nicht angenommen. Ich kann mich auch noch an Matches damals, er hat dann gegen die NWO damals noch gefehdet bei WWE. Ja, das hat aber echt alles vorne und hinten nicht funktioniert. Und deswegen, der ist ziemlich schnell, ist dieser Singles-Push im Sand verlaufen. Und ich glaube, dass er durch seine Zeit bei TNA dazugelernt hat und dass er, glaube ich, jetzt weiß, wie er auch als Einzelwrestler nicht nur auf diese Dudley-Schiene gehen kann. Aber
No.
muss man mal sehen, ob sie ihm dann das alte Bully Ray-Gimmick nochmal geben, wie er es damals ja gehabt hat bei TNA. Das war zum Beispiel eine der wenigen guten Sachen, die TNA damals hervorgebracht hat, übrigens. Aber naja, dann geht ja erstmal der Event erstmal richtig los. Das heißt, wir haben schon eine Stunde in den Knochen und der Event startet und er startet gleich mit einem Fatal Four-Way Match. Champions The New Day gegen Big Cass, Enzo Amore, The Club, bestehend aus Carl Anderson, Luke Gallows und den Vaudevillains. Fand ich zum einen eine gute Wahl für einen Opener und ansonsten auch ein schöner Kampf, oder?
Ich fand ihn super unterhaltsam, muss ich tatsächlich sagen. Ich mag, wie die Charaktere dargestellt werden in dem Fall. Du hast halt, das Lustige ist, ich habe bis heute irgendwie, glaube ich, den Zeitpunkt verpasst, wo die New Day den Turn gemacht haben oder den Face-Turn. Von dem her finde ich das eigentlich ganz lustig, wenn du früher die ganze Zeit noch gehört hast, okay, New Day sucks und jetzt New Day rocks. Finde ich sehr lustig und ich mag diese Ausstrahlung von Luke Gallows und seinem Compadre. Mit dem Namen ist tatsächlich entfallen.
Carl Anderson.
Ja, es ist unglaublich. Ich stecke echt noch im Main Event. Und ich mag das tatsächlich ganz gern mittlerweile sehen, wie die sich etabliert haben. Und ich hoffe echt tatsächlich, dass die wirklich irgendwann mal so in die Region von dem Tag-Team-Titel kommen.
Sind sie doch statt im Tag-Team-Title-Match.
Nee, ich meine, dass sie es halt auch haben. Also, dass sie ihn halten werden.
Deutlich zu früh.
Nee, ja, wie gesagt, ich kann das nicht so beurteilen wie ihr, sag ich jetzt mal. Ich einfach nur so von dem, was ich jetzt mitbekommen habe. Und da fand ich das tatsächlich sehr cool, weil ich mag sie als Zielcharaktere, finde ich sie echt super. Da funktionieren sie meiner Meinung nach besser als die Ward Villains.
Aber David, wie siehst du das denn? Ich persönlich finde ja, dass Carl Anderson und Luke Gallows aktuell so ein bisschen unbeschriebene, glatzköpfige Blätter sind. Irgendwie.
Genau, das ist auch mein Problem, was ich halt auch noch einfach habe durch die One-Ins, wie sie die machen, wirken sie einfach profillos und teilweise auch dumm. Und ich habe immer Probleme mit, wenn Wrestlers dumm dargestellt werden, weil die halt unlogisch agieren. Und den beiden fehlt halt Profil. Die haben eigentlich schon viele Möglichkeiten, aber bislang hat die WWE da noch nichts irgendwie draus gemacht,
meiner Meinung nach. Es war jetzt ja auch in diesem Kampf auch wieder so eine Szene, gerade gegen Ende, was aber dann ja eher so ein Kommunikationsfehler war, wo halt der Bullet Club bzw. der Club eben auch ein bisschen merkwürdig da stand, weil da hat ja dann Big E seinen Gegner, ich glaube, es war einer von den Vaudevillains, hochgehoben. Und ich glaube, Luke Gallows stand dann erstmal da und man wusste nicht so genau, was passiert. Das hat in meinen Augen den Kampf so ein bisschen kaputt gemacht, weil das ein kleines Timing-Problem zum Ende hin gab. Das hat für mich den Impact ein bisschen aus dem Finish dann rausgenommen. Ansonsten, überraschend war das nicht, dass die New Day jetzt diesmal gewonnen haben, in meinen Augen.
Mal wieder.
Ja, ja, ist auch richtig so.
Also ich sehe es halt auch so, dass die anderen Teams noch nicht aufgebaut genug sind, dass das...
Okay, was meint ihr denn, welches von den anderen Teams wäre am nächsten dran? Also von der Entwicklung her, sage ich jetzt mal.
Das ist Big Cass und Enzo.
Genau, das ist auf jeden Fall das Team, was die größten Reaktionen zieht und was eigentlich auch soweit ist. Andererseits denke ich mir halt, dass man da auch noch warten sollte, weil ich glaube, da muss man einfach die Leute noch ein bisschen, also die Fans noch ein bisschen kitzeln, dass die da noch mehr Bock einfach drauf haben, weißt du, jetzt aktuell.
Vor allem mitfiebern, wenn die halt merken, die sind auf der Jagd nach dem Titel.
Ja, das genau.
Das muss gezogen werden. Wenn die sofort einen Titel kriegen, bringt nichts.
Genau. Ja. Ich würde es halt auch bis WrestleMania ziehen von mir aus, weißt du, und dann bei WrestleMania so den Boom, weißt du, den Moment, wo sie dann endlich den Titel holen. Ich finde zum Beispiel, dass The New Day aktuell fast schon, was die Stimmung angeht, im Schatten von Enzo und Cass stehen. Ich habe das Gefühl, dass die Hallen nicht so hinter den beiden hinter den dreien stehen, wie das noch vor, sagen wir es mal, einem halben Jahr sein.
Ja, okay, liegt aber auch ein bisschen daran, dass die Promos sehr mittlerweile einem Schema ansprechen.
Ja, das finde ich halt auch, dass die New Day halt so ein bisschen. Ja,
die kommen halt nicht voran, das ist halt.
Genau, und
da wo wollen die überhaupt hin, tatsächlich? Wo wollen die hin? Die haben ja schon den ganzen Schmarrn. Die haben jetzt, weiß nicht, 363 Tage werden sie wahrscheinlich nur voll machen und dann ist gut.
Ja, ich glaube halt auch, dass die werden halt diesen ominösen Rekord von Brian Kendrick und Paul London werden sie wohl brechen. Und da mal sehen. Also ich finde halt auch, dass New Day irgendwie immer profilloser werden, so mit der Zeit, weil es nutzt sich halt einfach ab, was sie machen. Und das ist zwar nur irgendwie lustig, aber naja. Ja,
selbst das ist grenzwertig. Ganz ehrlich, ich fand dieses Segment mit der Zeitmaschine fand ich ja echt unter aller Sau.
Ja, aber das ist halt Trash-Comedy, dafür steht halt The New Day.
Wobei ich es ganz lustig fand, als dann Kofi Kingston irgendwie so kurz rausgeguckt hat, okay, jetzt ist die Zeit, wo ich eigentlich am super erfolgreichsten war, ich bleib doch lieber hier. Das fand ich ganz nett.
Aber dieses Match an sich auf jeden Fall, um zurückzukommen, das war okay. Also ich fand halt gegen Ende ein bisschen schwierig, aber ansonsten war es auch eigentlich gut. Und vor allen Dingen, man muss ja bedenken, da sind halt auch viele neue im Ring eigentlich gewesen, ja, die so lange dabei sind.
Absolut, ja. Stimmt schon. Also als Opener, wie gesagt, auch eine echt gute Wahl, weil da waren beliebte Teams dabei, du hattest direkt gute Stimmung in der Halle und insofern kann man das dann so machen. Danach gab es, um das auch als kleine Randnotiz hier einzuschieben, gab eine, wie ich fand, sehr witzige Promo mit Kevin Owens und Chris Jericho und Alberto Del Rio.
Die war echt gut.
Ich fand immer noch am besten, als Jericho gemeint hat, wegen mit dem Perro von Alberto Del Rio, als er die beiden als Perro Idiots genannt hat. Fand ich sehr witzig. Kann man sich anschauen, das Segment, aber lassen wir das mal so stehen und springen ins nächste Match. Das war nämlich Baron Corbin gegen Dolph Ziggler. Die beiden fäden jetzt seit Ewigkeiten schon in der Pre-Show und haben es jetzt endlich mal in die Main-Show geschafft. Yay! Und sind wir überzeugt, David?
Ich bin von Baron Corbin eh noch nicht ganz überzeugt, weil ich ihn halt im Ring nicht so gerne gucke. Ich finde halt, der Mann hat halt Ausstrahlung. Hier finde ich es gut, dass er halt mit Ziggler fädet, weil Ziggler holt halt sehr, sehr viel aus ihm raus, das merkst du. Und auch, dass der Flow langsam besser wird und so, aber ich soll mal sagen, bislang ist es halt so, das kann man sich angucken, aber ich freue mich nicht wirklich auf die Matches. Und sowas so. Halt hier auch. Also das Match war halt, es war angenehm lang, was ich schon mal gut fand.
Ja, 12 Minuten und ein bisschen.
Ich denke mal, so ein Match ist auch nicht dafür da, dass er mit diesem Match alle begeistert und umhaut, sondern dass er persönlich die Erfahrung kriegt, okay, Pay-Per-View-Match, 12 Minuten in der Main-Card drin, gewöhn dich mal langsam dran.
Das stimmt schon. Flo, konntest du die This-is-boring-Rufe nachempfinden?
Ja, ich muss halt dazu sagen, dass ich eigentlich, ich mag eigentlich Ziggler ganz gerne, aber ich habe auch so diese Fehde nicht so wirklich verfolgt von den Zweien. Also ich habe mir es zwar angeschaut, ich fand es sehr solide, also ich fand es eigentlich ein solides Match. Ich fand es auch ganz gut, dass in dem Fall halt der Heel gewonnen hat, weil ich mag eigentlich Baron Corbin irgendwie so, der wirkt halt wie die agilere Variante von Bray Wyatt, aber das hatten wir ja, glaube ich, schon mal.
Ja.
Also ich glaube, wenn man den halt noch ein bisschen ausbaut, könnte man den echt zu einem guten Heel aufbauen oder aufbauschen.
Ja. Ich glaube, die Boring-Rufe kommen auch einfach, weil Corbin ist halt nicht der dynamischste Wrestler.
Ja, und gut.
Er variiert halt wenig auch beim Tempo, das merkst du halt aktuell. Das ist zum Beispiel das, was mich am meisten stört.
Ja, aber mir fehlt bei Baron Corbin in seinem Moveset halt einfach noch irgendwas, was ein bisschen mehr knallt. Du hast im Prinzip nur zwei große Aktionen, diesen Spinning Suplex, den er zeigt, und halt die End of Days. Aber ansonsten ist das halt eben viel Geschlage und Getrete. Und wie du gerade gesagt hast, er bringt dann da aber keine Dynamik rein, sondern er wirkt dann da halt rum und schlägt ein bisschen rum und irgendwas fehlt da. Da fehlt auch vielleicht auch ein bisschen Intensität und ein bisschen Brutalität auch vielleicht, was da noch zu seinem Charakter gehört. Aber irgendwas ist da noch nicht da, wo es sein sollte. Also da springt doch der Funke einfach noch nicht über. Und das, ja, das schadet halt auch so ein bisschen den Kämpfen. Deswegen, ich würde mich da auch komplett anschließen. Der Kampf war okay. Für mich war er fast schon noch 2 Minuten zu lang. Also ich hätte damit auch leben können, wenn das ein bisschen weniger Rest-Holds und ein bisschen weniger Gekloppe gewesen wäre. Aber insgesamt war das in Ordnung, sage ich jetzt mal.
Wobei man wieder Ziggler loben muss, meiner Meinung nach, weil er verkauft halt Moves vom Gegner extrem stark.
Das stimmt, ja. Aber das ist ja, Ziggler ist ja auch das Bump-Monster von WWE schlechthin. Also wie der auch die Aktionen verkauft. Und da wirkt auch jede Aktion wertig einfach. Selbst ein Schlag wirkt bei Ziggler deutlich wertiger als bei manch anderen Wrestlern. Also dann springen wir mal dann einfach weiter zum nächsten Match, weil wir haben ja, es ist eine vollgepackte Karte, man muss ja überlegen, wir hatten insgesamt 10 Matches inklusive Pre-Show und das war, ist, oder beziehungsweise ist für ein Money in the Bank Pay-Per-View halt eigentlich schon sehr, sehr viel. Also 8 Matches in der Main-Card ist schon sehr vollgestopft.
Weil die wollen ja eh die Pay-Per-Views jetzt erweitern, ne, um eine Stunde.
Jetzt generell?
Ja, war in den News-Sites zu lesen, dass die WWE plant, anscheinend die Pay-Per-Views. Beziehungsweise bei den Fernsehsendern, die übertragen, haben sie angesagt, dass es jetzt sein kann, dass die Pay-Per-Views deutlich länger gehen.
Okay, ich dachte, das wäre nur für den SummerSlam, dachte ich nur.
Nee, die wollten halt allgemein, haben die anscheinend die vorbereitet.
Okay. Macht das nicht auch Sinn, wenn es zum Roster-Split kommt, wenn sie eh riesengroße Roster haben?
Nee, das bitten sie ja, die Pay-Per-Views. Ah. Egal, nächstes Match, was man eh gleich überspringen kann wieder.
Genau, das.
da habe ich echt einen Hals, ohne Scheiß.
Also mein Eindruck war, okay, jetzt sind wir in einer House-Show. So richtig, also so hat es sich für mich angefühlt, als da Becky Lynch und Natalya, so gerne ich gerade Becky Lynch, ja, ich mag Becky Lynch auch gerne, aber ich fand, das ist halt echt so eine Hausschau-Ansetzung, die man echt beim Pay-Per-View nicht braucht. Und dann
hat eigentlich gezeigt, wie tief die Women's Division wieder gesunken ist nach der Revolution. Das war Bankrotterklärung für mich. Und das nicht wegen den Wrestlerinnen, sondern einfach, wie lange waren die im Ring, glaube ich, 5, 6, 7 Minuten?
7 Minuten, ja.
4 Mann ohne irgendwie irgendwas Packendes und das alles war so random, boah.
Ich fand halt das Ende so, weißt du, ganz ehrlich, die Becky und die Nati, die sind ja jetzt wie lange befreundet? Das ist überhaupt nicht lange und dann kommt plötzlich dieser Turn und ich denke mir so, hey, what?
Was für ein Porno, eine bessere Story, ey?
Nein, ich meine halt damit, es ist doch einfach, da hätte man wenigstens mehr reinstecken sollen und dann haut die arme, die kleine, süße, arme, schöne Becky Lynch zusammen.
Ja, vollkommen zu Recht, aber wie gesagt, das war ja vorher telegrafiert einfach. Also,
vorher?
Das ist ein wunderschöner Ausdruck, glaube ich, von Peter William damals noch. Habt ihr euch die Pre-Show angeschaut und mit diesem Backstage-Segment und diesem Talk-Twitter-Segment, was sie da gemacht haben? Ich habe mich fast übergeben da, wo die dann mit den Händen zusammen ein Herz geformt haben, weil sie so BFFs sind und so.
Oh. Ja, aber jetzt mal ohne Scheiß, aber kommt dir das nicht auch so vor, wie damals, vor anderthalb Jahren die Divas Division? Das ist so jetzt 1:1, dass alle Wrestlerinnen quasi als Tussis und als Best Friends und na, weißt du, dieses Tussi-hafte dargestellt werden.
Oder halt als Zicken, das ist die andere Alternative.
Genau, und bei NXT war es halt gar nicht so.
Ja.
Bei Anfang der Revolution auch nicht. Und jetzt machen die es immer mehr, gehen immer mehr genau in diese Richtung zurück. Und die Leute, du hast auch in der Crowd gemerkt, wenn du bedenkst, wie die ersten Matches von Charlotte und so abgefeiert wurden, will kein Mensch mehr sehen.
Nee, die haben jetzt erstmal dieses Momentum, was sie damals gehabt haben, auch gerade mit dieser Einführung des Women's Title bei WrestleMania und so, Achtung, wir geben dem Titel jetzt Bedeutung und Frauen als Sportler und blablabla, da hatten die Leute auf einmal Bock drauf und jetzt auf einmal stellen sie halt fest, ey geil, wir kriegen doch wieder nur 6-7 Minuten Divas-Matches mit 0815 Story und großartigen sportlichen Ansatz dahinter eigentlich, weil das war jetzt ja nichts, wo man Hurra schreien würde, also da hätten sie es auch genauso gut weglassen können.
Das Match hättest du auch bei War bringen können, hättest du genau denselben Impact gehabt, nämlich gar keinen.
Ja, genau.
Ich weiß nicht, geschichtlich hat er überhaupt nichts vorangetrieben. Außer, dass Nati jetzt mit Becky irgendwie fäden könnte.
Ach, geschichtlich, die hängen einfach in der Luft. Du merkst, dass die Booker keine Ahnung haben, wo das Ganze hinführen soll. Wurscht, komm, springen wir zum nächsten.
Du warst zum nächsten Match, was eigentlich keinen interessiert hat.
Was ich aber sehr gut fand.
Oha, okay. Also der nächste Kampf ist Apollo Crews gegen Sheamus.
Und wrestlerisch war das Match jetzt nicht der Burner oder sonst was, aber mir hat das Finish sehr gut gefallen und die Story innerhalb des Matches. Weil so hat man Apollo schon ein bisschen mehr Charakter gegeben und schon eher wie so ein bisschen der Fighter unterstützt. Ich mag auch generell, die Storyline war so plump gemacht, aber sie versuchen ihn schon irgendwie als ein bisschen so den Underdog darzustellen, der jetzt einfach sagt von wegen, nee, ich bin es hier, ich kann was, ich weiß, ihr denkt alle, ich bin nur ein Vollnoob, aber ich zeig's euch. Und das gefällt mir halt an dem Match sehr gut, auch dass er halt gewonnen hat per Roll-Up, wie er das gemacht hat. Dass er erstmal ausgekickt ist und dann halt eingerollt und das war genau das Richtige. Das hat mich so ein bisschen an damals erinnert hier bei 1-2-3-Kid gegen Razor Ramon. Ich finde es auch richtig, weil Apollo ist einfach am Mic noch nicht so stark, hat keine Ausstrahlung an sich.
Also, dem möchte ich widersprechen, weil ich finde irgendwie, der hat echt so eine krasse Ausstrahlung irgendwie. Also gut, am Promos geben, ja, stimme ich dir voll und ganz zu, aber ich finde irgendwie, der hat irgendwie sowas. Wenn ich den angucke, dann fühle ich mich irgendwie so, ja, cool,
happy. Ja, das Problem ist, er ist ein Grinsebacke. Und das macht es halt kaputt, weil sein Body passt nicht dazu.
Finde ich aber gut irgendwie, ohne Scheiß. Aber ja, du magst zwar echt recht haben, aber ich finde es halt irgendwie cool, wenn er dich so angrinst. Ich finde, es passt irgendwie echt gut zu ihm.
Das ist er halt auch, aber das Ding ist eben, ja, aber das Ding ist doch, da ist jetzt keine Larger-than-Life-Charaktere dahinter, sondern es ist einfach nur er und das reicht halt nicht.
Ja, warum nicht? Bei Daniel Bryan hat es auch gereicht.
Ja, aber Daniel Bryan hatte schon, er war irgendwann der Jäger und der
war nicht ab. Okay.
Das muss bei Apollo Crews noch reinkommen und ich finde halt, das Match hat ihnen wahrscheinlich mehr geholfen als jedes Weekly-Match. Auch wenn es nicht im Geist zurückbleiben wird, aber man versucht ihn quasi in eine Richtung zu bringen, zu helfen. Sheamus hat dann auch sehr gut verkauft alles.
Definitiv. Da fand ich auch die Promos oder die ganzen Zwischenaktionen ganz cool, dass sie sich halt wirklich gegenseitig halt wirklich abgefuckt haben, erstmal durch die Gegend klatschen und halt irgendwelche Sachen reinschmeißen. Hat eigentlich ganz gut gepasst, tatsächlich.
Ja, im Match war es halt ähnlich. Die Story wurde durchgezogen, Sheamus wurde richtig sauer. Und das fand ich halt gut, weil es quasi gezeigt hat, dieser Jungspund, der kriegt es hin, dass der Veteran echt austickt und nutzt diese Chance für sich aus. Also mir hat es gefallen. Ich fand es wrestlerisch halt nicht jetzt der Megakracher. Aber ich fand es halt für Apollo war es sehr wichtig.
Nee, das war an sich war das Match schon okay. Ist halt auch wiederum die Frage. Ich habe bei ganz vielen Teilen der Card das Gefühl gehabt, dass WWE einfach seinen neuen Leuten einfach auch mal die Main Card so ein bisschen präsentieren wollten und dass die ein bisschen Main Card Luft schnuppern. Das ist auf der einen Seite natürlich total gut. Auf der anderen Seite denke ich mir halt so, ja, aber das ist dadurch war die Card halt auch überladen. Also im Endeffekt waren es jetzt 3 Matches hintereinander, wo du gesagt hast, so, okay, davon hätte wenigstens eins, hätte auch locker in die Pre-Show gepasst und dadurch ist der Event halt so ewig lang geworden.
Ja, aber dafür hatten die Matches eigentlich gut Zeit, die anderen.
Ja, nee, das passt ja auch dafür, weil der Event an sich war halt mega lang hinterher dann am Ende, der war ja dann 3,5 Stunden lang. Nochmal ganz, ganz kurz abzuschließen, ich fand den Kampf zwischen Apollo Crews und Sheamus okay, aber es war jetzt auch kein Pay-Per-View würdiges Match. Das bleibt mir jetzt nicht in Erinnerung. Das hätte auch morgen stattfinden können und so. Für Apollo Crews war es, glaube ich, rein von der Außendarstellung her, war es, glaube ich, wichtig. Da stimme ich dir zu. Ich fand auch gerade diese Videoeinspieler, die sie halt vorher gemacht haben, zum Beispiel als Sheamus da ankam und gesagt hat, hör mal, was bist du denn eigentlich hier? Bist du da, um meinen Wagen zu parken, um meine Sachen zu schleppen oder weshalb bist du hier? Und als Apollo dann auch wirklich mal ernst geblieben ist und ihm einfach nur eine aufs Maul gehauen hat, das fand ich gut. Ich gehe davon aus, dass die Fehde weitergeht, von daher werden wir da wahrscheinlich noch einiges sehen.
So, jetzt warte mal kurz, ich muss auf die Knie für das nächste Match und beten und danken.
Du musst beten?
Das war das beste Match seit locker über 2 Jahren.
Der nächste Kampf war nämlich, bevor wir hier anfangen zu beten, war nämlich AJ Styles gegen John Cena. 15 Jahre in der Mache war dieser Kampf, weil ja AJ Styles um die Welt getingelt ist und mehr Titel gesammelt hat als John Cena. Kampf war in meinen Augen fantastisch aufgebaut im Vorfeld, also mit ungeahnten Promo-Stärken von AJ Styles, wie ich finde. Also der hat ja im Prinzip
nicht innerhalb nur von in der Promos. Entschuldigung, ich bin total. Ich kriege gerade eine Gänsehaut. Das ist kein Witz. Nur wenn ich an das Match denke.
Dann dann mach du hier mal gerade den Fanbros und erklär mir gerade ganz kurz, was du so toll am Kampf fandest.
Der Kampf, also erstmal die Vorgeschichte, das war richtig gut. Das, was ich gut fand bei der Vertragsunterzeichnung am Ende, wo er halt entscheiden musste und Cena hat die Story richtig getragen. Also er hat das ja immer weiter gepusht. Und ich habe allein schon Gänsehaut bekommen, als ich im Ring stand am Anfang und das Publikum halt ausgetickt ist.
Ja.
Und das hatte halt, das Match war für mich WrestleMania Main Event würdig. Hätte genauso gut auch da stattfinden können. Und was sie halt bei dem Match gemacht haben, was ich so lange bei Matches nicht mehr gesehen habe, die haben eine richtig starke Story im Match erzählt. Und das war dermaßen stark, allein schon halt, es ging ja wirklich darum, du hast gemerkt, da standen zwei Giganten gegenüber. Und wie die sich halt ausgekontert haben. Und zwar AJ halt immer wieder Cena, aber Cena dann genauso die Standard-Moves von AJ ausgekontert, immer ganz kurz vorher einen anderen Move gemacht. Und wie innovativ die teilweise waren. Allein schon wie, was ich, AJ Styles soll gegen die Ringtreppe geworfen werden und dann springt er mit einer Hand ganz kurz drüber und es war so viel Mindgame da drin und dann die Mimik der beiden.
Super.
Das fand ich so pervers stark. Also ich habe dieses Match, ich hätte mir das auch noch 2 Stunden anschauen können. Das war auch von Cena bärenstark. Von AJ Bären stark, es gab nur 2 Probleme. Cena hat gecallt wie Sau, aber so laut.
Genau. Das hat mich auch fertig gemacht, ehrlich. Das hat mich echt so, die erste Hälfte des Kampfes, hat mich das wirklich komplett rausgenommen, weil Cena einfach jede Aktion so laut angekündigt hat, dass es eben, das hat mir einfach den Kampf kaputt gemacht. Also,
ne, ja, du hast halt auch nicht. Noch die Kamera meistens draufgehalten gehabt auf das Gesicht, auf den Mund. Du konntest das genau auch noch sehen und hören.
Ja.
Das war schlecht, aber die Chemie von den beiden, wenn ich jetzt einfach nur dran denke, wie waren die Matches Chris Jericho gegen AJ Styles und das hier, das war ein Ligenunterschied. Also das war jetzt bärenstark und nicht nur wegen AJ, sondern auch wegen Cena. Die Konter, ich mag halt generell im Matches Konter, die waren hier pervers stark. Die Story hat sich durch das Match gezogen, und zwar nicht nur 1-2 Minuten, sondern immer weiter. Und beide haben sehr, sehr gut gesellt. Wenn ich allein denke, dass Cena halt nach einer Aufgabe griff, sein Bein, glaube ich, 6-7 Minuten lang gesellt hat, das war schon richtig gut. Das Blöde war halt einfach nur das Finish absoluter Murks für mich.
Ja.
Das durfte nicht passieren, weil es hätte nicht nach dieser Szene mit der Vertragsunterzeichnung hätte nicht passieren dürfen, dass es ein One-End gibt.
Wen hättest du denn gewinnen lassen?
Keinen. Da ein Double-Pin oder meinetwegen Doppelaufgabe, wenn es sowas gibt, oder keine Ahnung was, beide K.O., einen Arm auf den anderen drauf. Aber das Match hätte es verdient gehabt, dass es Unentschieden gibt beim ersten.
Wie soll man sagen, Cena hat ihn ja eigentlich gepinnt, aber der Schiedsrichter war halt mal weg. Oder der Referee war halt einfach, ja, das war übrigens auch so ein Steckenpferd an diesem Abend mit den Referees.
Wobei sie den Bump-Move gut gemacht haben.
Ja, definitiv. Also echt richtig gut. Und dann halt Cena pinnt ihn halt die drei Sekunden und dann kommen halt der Club raus und vermöbeln den Typen. Und drehen halt das ganze Spiel nicht um. Das finde ich eigentlich ganz nett. Auf der einen Seite kann halt so die Fehde weitergeführt werden. Und Cena hat einen richtigen Grund halt auch nochmal dazu.
Ja, aber es hat für mich, meiner Meinung nach, das Momentum bestand ja darin, warum die Leute ausgerastet sind, weil die beiden gleichwertig sind.
Ja.
Und in dem Moment, wenn einer eingreift, ist er für mich schwächer. Und während des Matches war es eigentlich so, dass AJ Styles, würde ich sagen, so 55% Siegchancen hatte, also von der Stärke her, er wurde halt minimal dominanter dargestellt. Stärker, agiler, geistesschneller. Und dann dieses Finish hat einfach nicht gepasst.
Aber also, jetzt frage ich dann mal ganz doof, hat denn dieser Sieg, so wie er jetzt war, hat er AJ Styles was gebracht?
Es hat ihn sehr geschadet. Jetzt mal andersherum. Ja, du musst, stell dir vor, dieses Match endet clean, entweder mit Unentschieden oder mit einem Sieg von AJ Styles. Nach diesem starken Match.
Ja. Das ist dann Momentum für AJ Styles. Aber jetzt aktuell ist es ja wieder so, okay, der hat halt eben nur gewonnen, weil der Club eingegriffen hat.
Richtig, und dann sagst du aber, das Problem, der One-In war ja auch noch same old shit quasi. Diesen Move, diesen Eingriff, den hast du halt vorher gesehen, in dem Match davor und davor auch.
Ja.
Das fand ich halt unwirklich, vor allen Dingen, die haben ja die Crowd, die Halle ist ja fast explodiert irgendwann mal bei den Near Falls.
Ja, ja, das stimmt schon, ja, ja.
Und es war ja nicht so, du hast halt, was man halt wirklich beachten muss, du hast halt nicht von wegen Let's go Cena sucks gehört, sondern Let's go Cena, Let's go AJ. Und zwar durchgehend. Die Leute fanden das richtig stark, selbst die Cena-Gegner, die haben den nicht ausgebuht an sich oder so, sondern die haben einfach für AJ gerufen. Und das war halt ein Gänsehautmatch und das hätte ein ganz anderes Finish verdient gehabt.
Mich hat das halt so ein bisschen oder sehr stark an die Matches zwischen John Cena und CM Punk und Daniel Bryan und Co. erinnert. Also gerade und auch vielleicht Kevin Owens vor einem Jahr. Also wo halt eben auch die Crowd einfach sehen wollte, dass eigentlich der Neue in Anführungsstrichen, dass der gewinnt und dass die beiden einfach eine gute Show liefern.
Ja, genau, und jetzt stell mal vor, es wäre unentschieden, dann können die ja noch ein Match machen. Dann kann man wegen Cena gewinnen, dann beim dritten, letzten gewinnt dann AJ. Alles kein Ding oder wie man es auch immer machen will, aber dieses Match hätte nicht so enden dürfen, meiner Meinung nach. Also das hat AJ extrem geschadet, weil er hat es halt geschafft, in diesem Match wirklich gleichwertig zu sein mit John Cena, was halt erstmal jemand schaffen muss. Und zeitgleich diese grandiose Story mit diesem Background und wo er herkommt und so viele Jahre in der Mache quasi. Und AJ quasi wirklich in diesem Match erstmals, meiner Meinung nach, in der WWE gezeigt hat, was er halt wirklich drauf hat und was er halt kann im Ring.
Naja, also ich fand auch die Matches gegen Roman Reigns, fand ich ehrlich gesagt auch ziemlich gut. Also vielleicht ja, jetzt nicht, vielleicht nicht auf demselben Niveau wie jetzt gegen John Cena, garantiert nicht. Noch, aber noch eine Stufe drunter, aber trotzdem waren das gemessen auch an einem Roman Reigns, waren das auch sehr, sehr gute Matches.
Das ja, aber ich halt AJ Styles für vielleicht einen der besten oder den besten im Ring. Und jetzt wirkte das bei diesem Match, hatte ich erstmal das Gefühl, Handbremse komplett gelöst. Jetzt zeig mal was. Und du hast ihn auch gesehen, wie viel Spaß der hatte. Also allein schon daran, wie viel Mimik er eingebaut hat, wie viel Trash-Talk und der halt, dass er auch noch zur Storyline passte.
Mhm. Ja, und ich fand auch ziemlich cool die Aussage und die stimmt eigentlich auch, da könnt ihr mir beide, glaube ich, nur zustimmen. Das ist ich glaube, der einzige Kampf im ganzen Rooster oder von den ganzen angestellten Wrestlern bei der WWE, bei dem Champions aufeinandertreffen, die keinen Gürtel brauchen, um ein Champion-Match auszutragen.
Ja, und das war genauso. Also ich fand, das war absolut WrestleMania-würdig, das hätten sie.
Ja,
aber so auf der großen Stage rausknallen können. Wäre das Finish anders gewesen, hätte ich dem 5 Sterne gegeben.
Ja, wollte ich dich gerade fragen, ob du es eigentlich auf der gleichen Ebene siehst wie das CM Punk Match, auch bei Money in the Bank.
Ich muss ehrlich zugeben, ich fand es wrestlerisch besser.
Okay, aber storytechnisch ist halt das andere krasser gewesen.
Wie gesagt, mich hat dieses das Ankündigen von Cena wirklich sehr rausgenommen. Also ich muss dazu sagen, ich hab den Event auch noch mit Kopfhörern gehört.
Ich auch, das ist ein großer Fehler gewesen.
Ja, genau das nämlich. Es hat mich wahnsinnig gemacht. Auch, dass wie du gerade gesagt hast, die Kamera ständig auf Cenas Gesicht, also das geht halt nicht. Also ich weiß nicht genau, ob Cena auch irgendwelche Ohrenverletzungen davon getragen hat, die noch nicht repariert sind oder ausgeheilt sind, aber dass der da so rumbrüllt, das geht halt nicht. Ich meine, in der Halle, klar kriegst du das nicht mit, ne? Deswegen war die Stimmung natürlich auch so groß, aber...
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, die Mikrofone waren einfach zu stark oder zu laut am Ring eingestellt.
Ja, ja. Du hast es halt auch gesehen, das ist halt der Punkt. Ich glaube, er wollte einfach nur sicher gehen, also ganz ehrlich, weil das ist halt so ein eigentlich wollte ich jetzt schon sagen, Once-in-a-Lifetime-Match, aber bei Cena und Once-in-a-Lifetime ist auch so eine Sache. aber ich denke ganz ehrlich, wenn die zwei jetzt das erste Mal so harmoniert haben, dann können sie es auch beim zweiten oder dritten Mal, kriegen sie es dann auch ziemlich gut hin, ohne dass er halt wirklich viel callen muss.
Ja, aber Das Schlimme ist halt, es fällt schwer, diese Magie nochmal neu zu entfachen, weißt du? Das war halt ein besonderer Abend und du kriegst diese Stimmung, kriegst du nicht jedes Mal hin. Also hast du dann vielleicht auch bei, ich gehe davon aus, dass wir bei Battleground und auch beim SummerSlam nochmal Matches zwischen den beiden und vielleicht auch in irgendeiner Variation mit dem Club.
Ja, du weißt so, wahrscheinlich kommt irgendwie beim SummerSlam-Finale ein Käfig von wegen, ja, keiner kann dann eingreifen, bla bla bla.
Ja, ich denke ja, dass
so Standard, weißt du? Das war es aber nicht wert, weil, wie du halt sagst, das war Magie schaffst du ganz selten im Wrestling. Und das Ding hatte Magie, wo du allein schon gemerkt hast, wie die im Ring standen. und in die Crowd guckten und die Crowd halt ausgerastet ist. Die ersten Minuten wurde ja jeder Move gefeiert. Und das hast du so selten und das haben sie halt kaputt gemacht, weil egal was jetzt passiert, du hast immer im Hinterkopf als Fan, ja okay, kommt dir eh ein Eingriff.
Genau, weißt du, ein bisschen noch der Ref-Bump und dann eingreifen und so.
Hat so ein bisschen was von Rollins in den Zeiten der Authority.
Richtig, das ist typisch WWE, ein Heel müsste ein Feigling sein, wobei er wurde ja nicht als Feigling dargestellt. Das war
ja, das ist ja schade.
Was mich halt genervt hat, bei der Vertragsunterzeichnung habe ich gedacht, jetzt machen sie es genau richtig, da ist ein Heel. Am besten noch eine Promo, wo der vorher seinen Kollegen sagt, ihr bleibt raus, ich mach das und wenn ich verliere, egal. Weil so kannst du auch einen starken Heel darstellen, wo trotzdem ein Eingriff sein kann. Es kann ja auch sein, dass, was ich, Match geht unentschieden aus und dann kommen die beiden rein und vermöbeln Cena, weil die angepisst sind oder sonst
ja,
was.
Ja, das hätte tatsächlich, wenn du das so sagst, hätte sich das echt besser angepasst, angeboten.
Aber egal, das Match, das war bärenstark. Also ich fand es wirklich, wenn ich bedenke, wie viele Pay-Per-View-Matches ich zuletzt gesehen habe, und das war richtig stark.
Es garantiert auch, wenn ich jetzt zurückdenke, so an das Jahr, wahrscheinlich eines der besten WWE-Matches. Also wenn du es nur das Main-Roster nimmst, ist, glaube ich, würde ich das mal als eines der besten Main-Roster-Matches des Jahres auf jeden Fall beschreiben. Trotz kleinerer Schwächen, wie gesagt, wie das Ende und das Callen von John Cena.
Nee, stell dir noch vor, das Callen wäre nicht da gewesen, dann Finish nicht. Da hättest du ein Fünf-Sterne-Match.
Fünf-Sterne-Match,
das Jahr angucken.
Tja, machst nichts dran. War das Ringrost, wie man so schön sagt? Das mit dem Callen, war sich unsicher?
Ich glaube ja.
Ja,
denke also, ich auch. Er war im Ring, du hast bei manchen Moves gemerkt, dass er halt manchmal auch zweimal hingegriffen hat.
Mhm.
Kannst bei der Wiederholung dann gucken. Er war schon sehr nervös, das merktest du ihn an. Er hat es sehr gut gemacht, nur dieses Callen, ich glaube, das war wirklich Unsicherheit.
Ja, das kann durchaus sein. Ich meine, die beiden standen auch zum ersten Mal zusammen im Ring.
Ja, eben, und beim Callen hat er auch sehr oft nachgefragt.
Ja, das stimmt.
Bist du bereit? Ist alles okay?
Ja.
Geht's los? Das macht er normalerweise selten. Cena callt ja generell laut, aber das macht er so krass eigentlich nicht.
Ja. Cena ist halt nun mal ein Profi, aber in dem Fall wollte er halt einfach auch nur mal sicher gehen.
Ich glaube auch, dass Cena selber gemerkt hat, was das für einen Impact hat. Cena muss man da auch wieder loben. Der hat ein gutes Gespür dafür, wenn die Crowd abgeht, zu sagen im Ring, der gibt ja dann den Gegner meinetwegen ein Zeichen für ihn, ey, guck mal kurz in den Ring, in die Zuschauer rein, was da los ist. Und dadurch schürt er das Ganze noch mehr.
Hate him or love him, but he is the greatest one.
Ja, nee, dass Cena da ein ganz großer ist und auch auf ewig sein wird, das steht ja auch absolut außer Frage. Und allein die Masse an Top-Matches, die er auch in den letzten Jahren abgeliefert hat, spricht ja auch dafür. Und auch, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, was er für Arbeit leistet und so. Also da geht halt kein Weg an Cena vorbei.
Muss ich auch ganz kurzen Exkurs und so. Ich finde, was ich halt bei Cena so faszinierend finde, ist, dass er eigentlich so ein Saubermann ist. Also ich habe von Cena tatsächlich, abgesehen von seiner Geschichte mit seiner letzten Ehe, habe ich eigentlich kaum irgendeinen Skandal von ihm mitbekommen. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool.
Ich glaube, dass er auch Medienprofi ist.
Das glaube ich auch, ja.
Er hat trotzdem, ganz ehrlich, früher Hogan und so, der hat ja Pasta verkauft und Co. Und guck dir ihn heute an oder guck dir andere Star-Wrestler ehemalige an und so. Also trotzdem, also das finde ich halt bei Cena halt super, dass er halt irgendwie immer diesen Zaubermann raushängen lässt und halt auch einer ist. Nur mal so.
Also ich glaube, ich hab mit einem Kollegen mal gesprochen, der hat halt gemeint, Cena ist halt auch ein Roboter, ne? Also der ist halt
der ist eine Maschine.
Genau, der ist auch sehr kalkuliert in allem, was er macht. Ich glaube, der ist jemand, der sich nicht gehen lässt in keinem Moment. Ich glaube, da musst du wirklich schon viel machen, dass er irgendwas über die Stränge schlägt oder irgendwie reagiert, wie es WWE nicht wollen würde, weißt du? Ich glaube, der denkt lieber erstmal dreimal nach und reagiert danach, weißt du?
Ja.
Naja, aber nichtsdestotrotz starker Kampf auf jeden Fall und ich hoffe, dass wir da vielleicht noch eine weitere Auseinandersetzung zwischen Cena und Styles sehen und dann eben mit einem etwas anderen Ende, obwohl die beiden vielleicht auch einfach mal, ich verstehe auch nicht, warum das so laufen musste, also das ist halt auch das Ding, ich verstehe es nicht, warum man das machen musste, es sollte auch eigentlich jedem klar sein, dass AJ Styles so ein Sieg eigentlich nichts bringt, weil man dann eigentlich nur erwartet, dass das ja irgendwie weitergeht.
Ja, vor allen Dingen, wenn du schon die Storyline eh schon so aufziehst, dass du halt sagst, der Beste in allen anderen Ligen kommt jetzt zur WWE und jetzt steht er gegen den Besten der WWE. Und du betonst, wie stark AJ ist und was ist dann? Er muss dann so gewinnen. Das ist, als wenn du halt quasi die Storyline am Ende, haben sie die Storyline genommen und mit dem Haufen geworfen in den letzten zwei Minuten.
Eigentlich ja, wenn man es so sieht. Naja, lass uns trotzdem mal zum beiden nächsten Match weiterspringen. Ich denke mal, mit Cena und Styles werden wir uns in näherer Zukunft eh noch diverse Male beschäftigen. Kommen wir dann mal zum eigentlichen namensgebenden Match für diesen Pay-Per-View. Das war nämlich das Money in the Bank Ladder Match. Diesmal mit 6 Leuten. Und zwar mit, ich fange mal von hinten an, wie es hier in meiner Auflistung ist, damit wir nicht alles vorwegnehmen. Mit Sami Zayn, Kevin Owens, Chris Jericho, Cesaro, Alberto Del Rio und Dean Ambrose. Und das war dann auch das Match, wo Florian spätestens wieder wach geworden ist.
Ich war ja nicht weg. Das Ladders Match bei Money in the Banks ist ja immer so das Highlight. Es ist ja eigentlich das Ding, wofür es eigentlich diesen Pay-Per-View gibt. Und in diesem Fall fand ich eigentlich die Akteure, die haben sehr, sehr gut zusammengepasst. Abgesehen von Alberto Del Rio, der irgendwie einfach mit seinem, der war halt einfach dabei. Man hat sehr viele coole Szenen gesehen. Man hat wirklich 6 Leute irgendwann auf Leitern stehen gehabt, die sich halt wirklich geprügelt haben. Es war bis zum Ende tatsächlich nicht klar, ob jetzt der Sieger der wird, der am Ende geworden ist. Und es war super, also ganz ehrlich, ich kann es einfach nicht in Worte fassen, ich fand es großartig. Und ich habe halt wirklich ich habe halt mitgefiebert, vor allem, weil ich bin halt ein Dean Ambrose Fanboy. Und ich kenne halt dieses Segment von dem Letters Match, oder man kennt es ja mit einem Koffer-Match im Endeffekt. Dein Charakter oder dein Wrestler hat ein Segment und das darf er dann abfeiern, zeigt 1-2 Moves und dann kommt der Nächste, haut ihn kaputt und dann rollt er aus dem Ring raus und ist erstmal weg. So. Und bei Ambrose habe ich die ganze Zeit, okay, jetzt ist er wieder im Ring, jetzt wird er raus, jetzt ist er wieder im Ring, jetzt wird er raus, okay, er ist auf der Leiter, er klettert über Jericho drüber, warum macht er das? Und, oh Gott, er hat den Koffer, oh Gott, da bin ich das erste Mal explodiert. Da ist mir das erste Mal dieser scheiß Notebook vom Schoß gerutscht und unten auf den Boden geknallt. Und ich glaube, um morgens um 4:30, 5, da ist, glaube ich, der Nachbar dann ein bisschen erzürnt darüber. Aber ich stand senkrecht im Bett und fand's geil. Weil, ganz ehrlich, ein Jahr lang, nachdem der Typ so kurz davor stand, den Titel zu gewinnen, hat er jetzt eine reelle Chance, nochmal auch den Titel zu holen. Ja, dazu mehr später.
David, der Einspruch.
Also erstmal mit Match, dass Florian gut mag ist. erstmal zum Match selber. Ich fand Alberto Del Rio, ich hatte keinen Bock auf ihn vor dem Match. Er hat es aber im Match sehr stark gemacht. Und er war auch derjenige, der am meisten im Ring zu tun hatte. Ja. Was ich überraschend fand. Das Match selber fand ich eines der besten Money in the Bank Matches, weil es halt vom Aufbau her sehr gut war und auch gut verkauft wurde. Und dazu gehört halt auch zum Beispiel, dass ein Kevin Owens halt immer wieder betont, das ist mein Titel. Und jeder hatte so ein bisschen seinen Charakter. So Chris Jericho hat versucht, so quasi die kleinen Lücken auszunutzen für sich. Alberto Del Rio war halt eher der Dominante. Cesaro hat irre Moves gemacht, meiner Meinung nach. Allein schon der Sprung von der Leiter aufs Seil und dann die Flying Shoulder.
Definitiv. Ja,
Flying Uppercut. Hammerharter Move. Bisschen schwach fand ich in dem Match Sami Zayn. Muss ich ehrlich sagen, weil er war halt wenig involviert.
Das stimmt.
Fand ich ein bisschen schade. Was ich halt sagen muss, auch wenn Flo es nicht hören will, der Sieger war so vorhersehbar und zwar nicht wegen dem Money in the Bank Ansatz, sondern leider wegen dem Main Event. Und deswegen, nachher beim Main Event sage ich dir auch, ich habe es genau so vorhergesehen und ich war so gelangweilt, weil das Problem ist einfach, du hast genau gemerkt, wohin die WWE wollte.
Ich habe es halt gehofft, weißt du, im Vergleich zu dir. Dadurch, dass ich halt als Fan oder als Fan von den drei Jungs eigentlich so stark investiert bin, hatte ich es halt gehofft im Endeffekt. Wenn es anders ausgegangen wäre, wäre es halt anders ausgegangen. Aber ich saß halt da und habe halt wirklich diese Hoffnungsgefühl gehabt. Also wirklich dieses, das, was man halt, was ich vorhin meinte, dieser Schimmer von dieser Suspension of Disbelief, dass du halt wirklich, wirklich komplett gefangen bist von dem Geschehen, was auf dem Bildschirm gerade abläuft und irgendwie nicht nach links oder nach rechts schauen kannst und du einfach nur da sitzt und wie beim Fußballspiel im Endeffekt hoffst, okay, komm, lass meinen Favoriten gewinnen, lass ihn gewinnen und dann gewinnt er halt auch und du freust dich halt einfach. Und ich habe mich echt gestern oder heute Morgen wirklich das erste Mal seit sehr, 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 sehr langer Zeit wirklich extrem gefreut bei einem Wrestling-Match.
Okay, es ist natürlich die Frage, wie du ein Match analysierst. Hier war halt auffallend, dass halt Embo schon sehr lange rausgenommen wurde, wo es Richtung Finish ging. Du halt schon gebrochen hast, alles klar, okay. Das heißt, er kommt am Ende hoch. Und ich fand Embo in dem Match auch ehrlich gesagt nicht stark.
Sehr, sehr unauffällig
insgesamt. War eines seiner schwächeren Matches, genau. Er hat zwar ein, zwei Aktionen halt gezeigt, mit der Sache, wo er halt selbst auf die Leiter geknallt worden ist, wo er dann halt, oder wo sie dann alle zu 6 auf den Leitern standen, fand ich auch ganz nett. Aber du hast schon recht, er wurde stark rausgenommen. Er kam zwar, wie gesagt, ein paar Mal rein in den Segmenten, die er dann wieder ausfüllen musste, wo er dann den Dirty Deeds, glaube ich, gegen Jericho oder ich weiß es gar nicht mehr, wer es gewesen ist, gezeigt hat und dann wieder rausgenommen wurde und dann erst wieder reingekommen ist, als die Leute dann auf den Leitern standen, war halt wirklich eins von seinen unauffälligeren Dingen.
Was ich halt sehr stark fand bei dem Match war halt, also erstmal Kevin Owens war für mich der MVP des Matches. Allein schon wegen den draußen, dem Move, als er dann auf die Leiter zuläuft, dann vorher stoppt, nee, und dann einfach nur einen Kick verpasst.
Ja, super.
Cesaro auch. Also ich fand halt, Kevin Owens und Cesaro haben das Match eigentlich, wie soll man sagen, getragen, auch wenn sie eigentlich nicht so dominant waren wie Del Rio, aber sie haben halt die besten Konter gemacht, die neuen Segmente eingeleitet. Was ich halt sehr gut fand bei den Match war halt die zweite Hälfte, als halt die Leitern miteinander verhakt wurden.
Ja.
Und alle sechs hochgegangen sind.
Was aber allein auch ein bisschen gedauert hat.
Genau. Ich meine, ich kann es auch verstehen, blöder wäre halt gewesen, wenn die Leiter rausrutscht. Deswegen kann das schon mal dauern. Aber das Bild alleine, wo die sechs oben waren, das war halt schon sehr cool, gerade wenn, als sie sich alle zeitgleich in die Fresse gehauen haben, quasi.
Mhm.
Das war eigentlich ein sehr schönes Bild. Was mir halt auch sehr gefallen hat, ist halt typisch Leitermatch, dass du halt weißt, okay, plötzlich können sie den Leiter kaum noch hochgehen, so ganz langsam. Und du weißt genau, alles klar, wenn da jemand so langsam geht, kriegt der nicht. Und zwischenzeitlich sind alle richtig schnell die Leiter
hochgegangen. Ja, auf jeden Fall die allererste Person, die halt hochgeklettert ist, die hat halt noch gebraucht, als ob sie gerade irgendwie, weiß ich, einen Bandscheibenvorfall hätte oder sowas. Aber danach sind die wirklich, also ich glaube, so viele Finger an dem Koffer waren schon lange nicht mehr dran.
Nee, das haben sie auch gut gemacht, nur als das Finish war vorhersehbar. Ich fand es aber, es war ein starkes Match.
Ja. No. Also ich habe das so in meinem Kopf ein bisschen mit dem IC-Title-Match bei WrestleMania verglichen. Und ich muss sagen, was mir hier bei diesem Kampf sehr gut gefallen hat, ist eigentlich, dass die Fäden, die Einzelfäden zwischen den Akteuren plötzlich komplett in den Hintergrund gerückt sind und eigentlich die Belohnung, die über dem Ring hängt, die hat die Hauptrolle gespielt in diesem Kampf. Und das war halt das Geile eigentlich daran, weil du genau gemerkt hast, so, okay, da geht's um, da hängt was Wertiges, was Wichtiges über dem Ring, was, um was die Leute bereit sind zu kämpfen und sonst was über sich ergehen zu lassen, nur um diesen blöden Koffer zu kriegen. Also das fand ich halt eben sehr interessant, weil zum Beispiel bei WrestleMania wurde ja das Leitermatch komplett überschattet im Prinzip durch Owens gegen Zayn, also als Beispiel.
Was ich nur anmerken möchte, ganz kurz, der Trailer vor dem Match war auch richtig stark. Also da hatten wir schon lange nicht mehr so einen guten Trailer, der vorher lief.
Ja. Aber ganz kurz, wenn du gerade Owens und Zayn erwähnt hast, es gab ja, glaube ich, so diese kleine Reminiszenz an den Unfall oder an die Verletzung, die sozusagen Owens Zayn damals bei NXT zugefügt hat, als Zayn war es, glaube ich, dann Owens wirklich mit dem Rücken auf diese Leiter geklatscht hat. Das war auch sehr, sehr schmerzhaft. Und das hat mich so ein bisschen daran erinnert, tatsächlich. So ein bisschen so, okay, jetzt hier.
Es gab ja auch von Owens die Powerbomb an Zayn auf die Leiter. Das war ja auch so ein bisschen eine Anspielung darauf. Ja, nee, also dieser.
Oh, der Move, wo Owens auf die Leiter geknallt ist, der war mal richtig episch.
Der war auch super. Also der war auch so gut getimed von Owens, dass er auch da drauf liegen geblieben ist. Und die haben das ja auch. Also ich glaube, hat die nicht auch so einen ähnlichen Spot bei dem WrestleMania-Leiter-Match gehabt und dann lag aber irgendwie ist Owens relativ schnell runtergerutscht und die haben mir diesen Moment wirklich ausgekostet, weil sie gemerkt haben, so, bam, das hat gesessen.
Ja, und das Publikum ja auch, du hast ja gedacht, die Wirbelsäule ist durch, weil die Haltung von ihm halt so...
Ja, eben.
Ja, aber das war krass.
Die haben aber auch diesen Moment genossen, einfach, die wollten damit ich sag dir, dieses Bild, wo Owens da so verbogen über dieser Leiter baumelt im Prinzip. Das werden wir noch in jedem zweiten Trailer sehen in den nächsten Jahren, weil das halt eben so, das ist ja im Prinzip Sinnbild für dieses ganze Leiter-Ding.
Was mir noch im Kopf geblieben ist, ist Cesaro, wie er in die Kamera guckt und irgendwie so die Schulter zuckt. Hm, okay. Ja,
ja. Das fand ich, da hat Cesaro sich stark verbessert, dass er jetzt mittlerweile auch mit der Kamera ein bisschen spielt und mit der Mimik. Hast du beim Publikum auch gesehen, dass sowas funktioniert.
Fand ich richtig lustig tatsächlich, muss ich echt dran denken.
Ja, er hat zweimal gemacht, ne?
Ja, genau.
Überhaupt finde ich, dass Cesaro wirklich jetzt langsam mal für einen IC-Run aufgebaut werden sollte oder halt den endlich mal langsam übernehmen sollte.
Ja, es wird Zeit, dass er auf jeden Fall auch mal einen Gürtel kriegt.
Nur er braucht unbedingt anderes Outfit.
Oh ja, eine andere Musik braucht der Mann. Der braucht
ja, also erstmal andere Musik, aber erstmal das an den Schultern, die Dinger, das ist halt...
Ach so, ja.
Das stört extrem optisch und dazu jetzt noch die Armschoner, die eigentlich cool wären, wenn die schwarz wären, aber hatten verschiedene Farben.
Fand hat ein bisschen was von Orten, diese Dinger.
Ja, ich glaube, er braucht einfach mal jemand, der ihm einfach ein cooles Outfit gibt, dann kann der Typ so durchstarten.
Genau, also ich finde dieses James-Bond-Ding, was er jetzt da bekommen hat, das finde ich eigentlich ganz nett. Ich finde, er braucht unbedingt eine vernünftige Musik und diese Bändchen da oben, da dieses Tape am Arm, das können sie auch irgendwann mal weglassen. Also ich glaube, dass sein Arm müsste mittlerweile oder seine Schulter müsste inzwischen verheilt sein, soweit. Ja. Das braucht er eigentlich auch
nicht. Und er muss diesen Cannon-Move anders machen.
Ach so, ja.
Weil er den momentan so schnell macht, dass das irgendwie so wischiwaschi wirkt.
Ja, ich finde die Geste generell nicht so geil, muss ich dazu sagen.
Das ist richtig, wobei er mittlerweile hat es von Mimik her, ist er viel stärker seit seinem Comeback,
ja,
meiner Meinung nach.
Ja.
Bei ihm ist halt, du merkst, das ist dieser Rohdiamant, der jetzt immer besser wird, aber der bräuchte jetzt einfach nur Feinschliff und dann, boom, knallt er durch.
Meint ihr, der Typ wird irgendwann die WWE halten? Title?
Ja.
Ich weiß es ehrlich gesagt, ich hoffe. Ich weiß es aber nicht. Ich habe so ein bisschen Angst davor, dass da halt ich zu seinem Mic-Work da einen Strich durch die Rechnung machen, dass man dann immer sagt, nee, dann lass halt lieber jemand anders das machen.
Ja, aber wenn du bedenkst, also der hat sich jetzt in den letzten 2 Jahren schon sehr krass verbessert. Also wenn du die Promos vorher anschaust, auch Mimik und Betonung, das ist jetzt schon klar besser. Was halt ihm einfach fehlt, ist einfach dieses richtige Profil, aber da arbeitet er halt gerade deutlich dran. Alleine auch beim Einzug und Co. Du merkst schon, dass er versucht, sich zu verbessern. Und im Ring ist er ja ohne über jeden Zweifel erhaben. Also.
Ja, absolut. Zweifellos. Aber ich kann es mir natürlich vorstellen, dass er irgendwie den großen Titel irgendwann mal halten würde und hoffe das eigentlich auch. Aber ich sehe ihn da aktuell noch nicht in den Regionen. Andererseits muss man halt abwarten. Weil wenn es jetzt einen Roster-Split gibt und wir haben 2 World-Titles, dann ist er natürlich auch ein Kandidat, der da irgendwie mitmischen wird über kurz oder lang. Und dann bei 2 Titeln sehe ich ihn auf jeden Fall sehr weit oben.
Ich glaube, was ihm nur fehlt, ist einmal eine richtige Fehde. Nee, ich meine halt wirklich einfach mal gegen so enger Main-Eventer. Und wenn er gegen Cena fehdet, meinetwegen.
Naja, das hat er bis jetzt überhaupt noch nicht gehabt, so in dem Sinne. Also er hat ja immer so fantastische Einzelmatches mal gehabt, die man ihm dann so hingeworfen hat. Egal, ob jetzt gegen Daniel Bryan früher oder gegen John Cena ja zuletzt oder Sami Zayn oder was auch immer, wo alle gesagt haben, mein Gott, push den doch. Und dann ist aber dann doch nicht mehr draus geworden. Aber so eine richtig dicke Fehde, das stimmt natürlich absolut, hat er halt eben noch nie bekommen, weil er nie in diesem Dunstkreis gewesen ist. Deswegen fand ich das eigentlich ja ganz gut, wie man ihn jetzt in dieser Reihe der Intercontinental und jetzt Money in the Bank Anwärter so ein bisschen aufgenommen hat. Und da hat er ja eigentlich ganz gut seine Nische gefunden, wie ich fand.
Jupp. Auf jeden Fall gutes Match, kann man, glaube ich,
sagen. Ja, absolut. Lass da mal zum nächsten Kampf springen.
Machst du das kurz und schmerzlos?
Ich mach's kurz und schmerzlos. WWE United States Championship Match zwischen Rusev und Titus O'Neil. Ein weiteres Match auf der Maincard, was eigentlich in die Pre-Show gehört hat, in meinen Augen, war jetzt nichts Weltbewegendes dran. Am Ende gewinnt Rusev mit dem Accolade. Ja, also das Wichtigste war da, daran ist wohl diese kleine Reminiszenz an den amerikanischen Vatertag, weil natürlich Titus O'Neil ist ja der Mega-Dad und der Dad des Jahres 2015, glaube ich, und
oh Gott.
Also jetzt mal ohne Scheiß, ich glaube, das Match war die letzte Strafe für die Aktion damals bei Daniel Bryan vor seiner Suspendierung. Meinst ich glaube, das war echt eine Strafe, weil ja, ich sehe es halt schon, das würde zu Vince passen, sehr persönlich. Kinder sind im Publikum und müssen doof in die Kamera gucken und quasi vor aller Welt wird halt gesagt, wie scheiße ihr Dad ist.
Vor allem Rusev, your dad. So Loser. Mic drop und geht raus.
Hast du gesehen, dass Titus Sony noch gehauen hat beim
Abschied? Ja, ja. Ich glaube, das war wirklich von Vince so eine letzte Strafe, so vorführen. So wie er damals auch bei JR und so gemacht hat.
Ja, das war nicht schön. Also ich hab's auch echt nur mit einem Auge verfolgt und glaube ich nebenbei mir ein Brot gemacht oder sowas. Weil
die Uhrzeit?
Ich hab's ja nicht live geguckt, ich hab's am Morgen geguckt. Nee, aber den Kampf können wir getrost einfach in eine Schublade stecken und irgendwo in den Giftschrank stellen. Den brauchte niemand und der hat auch niemandem geholfen. Weder Rusev, dass er irgendwie glaubwürdiger als Champion dasteht, noch Titus O'Neil, noch sonst irgendwas. Das wäre halt so ein Kampf gewesen, den hätten wir einfach streichen können und dann wären wir auch bei 2-3 Stunden 15 gelandet oder sowas. Aber andererseits, es gab einem Zeit, um sich entweder ein Brot zu machen, wie ich das gemacht habe, oder um irgendwie in der Halle sich eine Tüte Popcorn zu holen oder aufs Klo zu gehen.
Oder für Märztaschentücher zu holen.
Genau, Florian Zeit gegeben, um den Boden aufzuwischen.
Es wird nicht besser. Ich habe kaum aufgewischt und jetzt kommt der nächste Kampf, dann konnte ich gerade wieder.
Ich finde es erstaunlich, wie unterschiedliche Wahrnehmungen sind.
Okay. ist doch, komm ganz ehrlich, das ist doch das Schöne dran. Das ist Wrestling. Der eine findet scheiße, der andere ist gut, aber im Endeffekt finden wir beide die Sache cool.
Ich kann das schon nachvollziehen. Also das sind ja auch eigentlich immer die geilsten Momente, wenn man dann vergisst, dass das eigentlich alles Scripted abgesprochen ist und ja. So. Also das sind halt die Momente, die erleben wir vielleicht jetzt nicht mehr ganz so oft, gerade wenn man irgendwie das am TV mitverfolgt. Bei Live ist das wiederum noch was anderes, aber nichtsdestotrotz, das sind ja eigentlich die Momente, die Wrestling ja ausmachen, das muss man auch mal ganz klar so sagen. Insofern ist das Verarschen mit einem Augenzwinkern, Flo.
Ja, du, ey, absolut. Ist ja alles super. Ich finde es ja cool. Ich finde es ja ganz lustig, dass wir diesen kleinen Disput hier führen. Das wird eine Fehde zwischen mir und David.
Ja, und am Ende gibt es einen Stunner für dich.
Muss aber hochspringen.
ja, Main Event Time. Seth Rollins gegen Champion Roman Reigns. Seth Rollins, der zweite Topstar, der jetzt bei diesem Event zurückgekehrt ist, nach einer schweren Verletzung. Seth Rollins ja mit einer schwere Knieverletzung, Kreuzband und Zeugs, alles kaputt.
Meniskus sogar, da glaube ich im Podcast zum Jericho gemeint.
Ja, ich glaube aber, ich meine aber auch Kreuzband. Ich glaube, der hat sich so ziemlich alles im Knie kaputt gemacht, was nicht gut. Nagelfest war.
Dafür gibt es ja die 24-Doku. Ja. Der größte Fehler, den die WWE je machen konnte.
Stimmt eigentlich, vor allem wenn sie Seth Rollins als Bösewicht zurückbringen wollen.
Genau, zeigen eine Stunde lang, wie der kämpft und einfach beißt und dann kommt er als Heel wieder.
ja. Aber ich finde, man hat es auch bei ihm auch gemerkt, oder dass er noch angeschlagen ist. Also, oder beziehungsweise, dass er noch nicht 100% sicher auf den Füßen ist, oder?
Also, erst einmal muss man sagen, der Schneider, der diesen Outfit gemacht hat, diesen Pyjama, der gehört erschossen. Ich fand das so schrecklich, als der rauskam. Ich habe echt gedacht, der hat seinen Schlafanzug an.
Und dann zieht er die Weste aus, ey.
Das ging gar nicht. Also, warum der unbedingt diese Farbe, dann diese Stoff dran nehmen muss, ich weiß es nicht. Es sah halt schrecklich aus, meiner Meinung nach. Du hast den Ringrost angemerkt, aber Anführungszeichen schlimmer fand oder überraschender, wie schlecht die Chemie anfangs zwischen den beiden war.
Ja, total.
Also die erste Hälfte, das war richtig ein Gekrampfe und Gekämpfe, dass da irgendwas hinkommt von Spannung her oder vom Flow her, der war gar nicht da.
Ich habe das auf die Verletzung geschoben tatsächlich. Also ich habe das Gefühl gehabt, dass er seinen eigenen Beinen noch nicht traut. Und als jemand, der ungefähr ähnliche Verletzungen im Knie gehabt hat, ist es halt wirklich so, das Knie fühlt sich anders an und das reagiert anders auf Einflüsse von außen.
Ich glaube nicht, dass es daran liegt.
Also ich glaube halt, dass so oft wie er sich ans Knie gefasst hat, glaube ich halt wirklich, dass es daran liegt.
Also ein bisschen schon, aber ich glaube nicht, dass der Flow daran lag. Ich glaube, der Flow lag eher an dem Booking. Weil, falls euch das aufgefallen ist, das Booking ging mir tierisch auf den Keks, weil halt Seth Rollins immer mehrere Moves gemacht hat. Und Roman Reigns genau immer einen.
Ey, das, ja.
Danach das war Rollins diesen Move verkaufen. Verkaufen, verkaufen, warten. Wieder mehrere Moves, dann wieder ein einziger Schlag oder Tritt oder sonst was. Und dann wieder verkaufen. Das zog sich die erste Hälfte wie Kaugummi.
Das war, später war es ja dann auch nicht anders. Du hast ja gemerkt, dass halt wirklich Rollins die ganze Zeit delivered hat und Reigns halt einfach extrem limitiert ist in seiner Handlungsweise. Aber was eigentlich auch schön gewesen ist, es hat sich immer mehr herauskristallisiert, dass sich Reigns tatsächlich sehr stark Heel-Wrestling betrieben hat und Rollins eher Face tatsächlich. Ja,
musste er im Prinzip auch. Und ich fand auch, da muss ich auch mal eine Lanze für Roman Reigns brechen, wie gut er mit der Crowd interagiert hat und wie sehr er auch den bösen Buben rausgehängen hat lassen.
Fandest du das echt heelisch? Ich fand das einfach nur eher geil, also quasi eher dominant. So von wegen, an mir prallst du ab, Junge.
Ja, aber er hat auch schon ein paar Mal gesagt, sowas wie hier, jetzt siehst du, auf was du dich eingelassen hast und all sowas. Also das fände ich schon, das würde jetzt ein guter John Cena nicht sagen.
Ja, aber ein normaler Face in F würde das auch machen. Also,
Ja, komm, der Typ ist toe-to-toe gegangen mit Lesnar, also ein bisschen kann er sich ja schon verkaufen. Also. Nee, was ich halt meinte, ist halt ehrlich, dass er so ein bisschen diese Ruthless Aggression hat raushängen lassen. So, ey, wirkt er so, als ob er irgendwie gar keinen Bock auf den ganzen Scheiß hat und einfach den Typen jetzt absorbieren möchte. Und Rollins halt eigentlich eher wirklich so diese technische Aspekt raushängen hat lassen. Er ist ja natürlich auch der Techniker von den beiden im Endeffekt. Aber es wirkte halt mich wirklich sehr aggressiv, was da halt Reigns ablieferte. Und die zweite Hälfte war halt auch ziemlich geil. Aber ich glaube, so viele Kickouts hat nicht mal so viele Kickouts habe ich schon ewig nicht mehr gesehen.
Wobei, fandet ihr das denn, also was ich halt bei dem Match verstörend fand als Zuschauer, dass die Moves unterschiedlich stark verkauft wurden, aber unglaublich halt. Also, dass ich das halt nicht glauben kann, dass der Schlag plötzlich 30 andere Schläge wert ist. Ja, also einfach diesen Panten, diesen Schlag an den Hals, wo du einfach denkst, ja, alles klar, okay, den zeigt er in jedem Match 2000 Mal und Rollins hing da irgendwie 5 Stunden in den Seilen.
Ja, also Rollins war schon sehr darauf bedacht, Roman Reigns sehr, sehr stark aussehen zu lassen. Und gerade was so die Aktionen, die Trademark-Moves von Reigns angeht, die wurden halt von Rollins sehr, sehr verkauft. Also im Vergleich zu dem, was Reigns wiederum für Rollins gemacht hat.
Genau, das war irgendwie ein Ungleichgewicht. Und deswegen kam das, glaube ich, auch so schwer in Schwung, weil du irgendwie nicht richtig drin warst, weil du als Zuschauer das auch nicht richtig nachvollziehen konntest. Du hast auch irgendwann gemerkt, bei der Crowd kam in der Mitte so ein Loch, weil nach der Zeit dachten die so, irgendwas stimmt nicht, da sprang dieser Funke nicht über. In der zweiten Hälfte war es viel, viel besser. Aber der Anfang war sehr zäh.
Ja,
wobei ich in der zweiten Hälfte, der beste Move war immer noch der Konter vom Spear zum Pedigree.
Absolut. Also
da, hey, der war super mit Air gefangen und Kopf runter.
Ja, ich habe da auch, da war wirklich so ein Moment gewesen, wo ich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen habe, weil ich sowas noch nicht gesehen habe. Und damit habe ich auch nicht gerechnet.
Nee. Vor allem, du musst überlegen, das ist halt ein Move gemacht hat, der sich halt wirklich komplett auf sein kaputtes Knie gestützt hat. Also ich stand da halt wirklich so und denke so, da jetzt falsch aufkommen,
Ich bin jeder Meinung, dass halt der Pedigree jetzt nach der Verletzung keine ideale Finishing-Aktion für Seth Rollins ist.
Das Lustige war ja tatsächlich, er hat ja gemeint, mit Jericho hat er gesprochen, er hat eine Woche vorher vor seinem Auftritt beim letzten Pay-Per-View hat er Bescheid bekommen und er hat noch gar nicht trainiert und alles. Und dann haben sie gemeint, ja, dass der Test, um herauszufinden, ob er überhaupt taugt und alles, muss halt der Pedigree sein. Und er hat gemeint, er hat irgendwie die ganze Zeit mit den Knien geschlottert, bis er es dann irgendwie hinter sich hatte.
Ja, es ist halt scheiße. Also wenn du halt mal so eine Knieverletzung gehabt hast und du musst dich dann da wieder
Tell
drauf...
Me.
Ja, ich hatte ja auch. Also ich hatte ja, wie gesagt, das ist ja, wenn man Sport treibt, abhängig davon, was man macht und wie koordiniert man das macht.
Aber ich glaube, der Pedigree ist bei ihm nicht der schlimmste Move. Er macht ja auch allein schon diesen...
Die Kniestrikes auch. Die Kniestrikes
genau,
auch sowas.
Wenn er halt über den Gegner springt und auf einem Knie nur landet.
Ja.
Das war doch, glaube ich, auch der
Move. Das ist halt sehr viel Belastung, aber das ist halt sein In-Ring-Style.
Ja, natürlich. Aber er müsste im Prinzip, er wäre ja nicht der Erste, der nach einer schweren Verletzung seinen In-Ring-Style eben umstellen muss. Die Frage ist halt, ob er das auch langfristig tun wird. Also, ich meine, dass der mit, der ist jetzt Ende 20, ich glaube 28 oder so, oder 29, dass der mit,
30 sogar.
Von mir ist 30, aber der wird halt diesen Stil, den er jetzt fährt, wird er halt nicht bis 40 fahren können, weil das wird nicht funktionieren. Das war jetzt die erste Verletzung und wenn du so eine Verletzung erstmal gehabt hast, dann ist das Knie auch danach erstmal geschwächt und das wird seine Zeit brauchen, ehe der wieder 100% ist, wenn er da überhaupt wieder hinkommt.
Oh, das wird schon. Was ich im Übrigen bei dem Match, weiß nicht, ob mir das allein nur aufgefallen ist, wenn du vergleichst von der Ausstrahlung her, wie viel weiter Rollins ist als Reigns. Also ich fand von der in Ring Ausstrahlung und Präsenz her, auch wenn er mal zur Crowd geguckt hat, beziehungsweise in die Kamera, einfach nur da stand, dass der quasi wie ein Superstar wirkte und Reigns halt noch nicht.
Fandst du? Ich fand Reigns echt in diesem Kampf echt stark und auch seit WrestleMania gefällt er mir echt gut in seiner Rolle.
Ich finde auch, dass er die Rolle besser macht, deutlich. Ich habe ja auch schon bei unseren anderen Sendungen gesagt, dass ich auch ein Fan eigentlich von ihm bin. Aber ich finde schon, das war ein Klassenunterschied.
Ich fand also ja, wirklich, mich hat Rollins noch
irgendwie von der Präsenz her. Also es ist schwer zu erklären, dieser It-Faktor.
Ja, ja.
Der war bei Rollins weißt. Direkt, als er da einfach stand, der hat direkt eine gewisse Ausstrahlung. Den siehst du an, das ist ein Main-Event-Typ.
Ja, ich weiß nicht. Also bei mich hat Rollins jetzt noch nicht so 100% überzeugt. Also weil ich halt das Gefühl hatte, dass da noch so eine gewisse Unsicherheit bei ihm ist. Dann hat es mich genervt, dass immer noch kleine blonde Löckchen in seinen Haaren sind, gerade wenn die Kamera nah dran war. Ich weiß nicht, also irgendwie hat er noch... Das ist noch nicht der 100% Main Event Rollins gewesen, den wir da gesehen haben, in meinen Augen.
Ja, im Ring noch nicht, aber ich fand halt von der Ausstrahlung her.
Nimmt jeder anders auf.
Das wirklich der Eindruck, du
hast. Ich fand Reigns halt extrem geil teilweise von seiner Mimik her. Aber der große Knall kam ja erst danach.
Frage jetzt nicht an Flo, sondern an Olaf. In dem Moment, als Rollins gewonnen hat, hast du jetzt gewusst, okay, jetzt kommt Ambrose? Also ich saß halt da, ich habe noch gedacht, okay, toll, jetzt kommt Ambrose.
Ja, nee, mir war das schon klar. Ich war erstmal überrascht, dass es halt ein cleaner Sieg war. Das haben wir jetzt ja auch noch gar nicht erwähnt. Also er hat ja im Prinzip nach diesem besagten Spear in den Pedigree dann noch ein Pedigree nachgesetzt und dann hat ja Reigns wirklich, konnte nicht mehr raus und hat im Prinzip ganz klar verloren, 1, 2, 3 in der Mitte vom Ring. Damit habe ich nicht gerechnet, aber in dem Moment wusste ich halt auch, dass Ambrose rauskommen wird und sein Versprechen von Raw wahr machen wird und jetzt eincashen wird. Und spätestens als die Kamera halt so extrem nah auf Rollins gezoomt hat, wusste ich auch, dass Ambrose natürlich von hinten kommt. Und dachte dann eher, es gibt einfach nur den DDT, aber es wurde ja dann doch der Kofferschlag und danach erst der DDT.
Wobei, das fand ich eine Frechheit, meiner Meinung nach. Entschuldigung.
Ja, ich fand halt es halt auch merkwürdig, weil die letzten Jahre war es doch eigentlich immer so, dass beide Gegner stehen mussten quasi, damit der Titelkampf angeläutet werden kann. Und ich weiß gar nicht, stand
jetzt. Rollins? Zumal Rollins, weiß ich nicht, aber ich weiß nur, dass Rollins am Ende halt nicht K.O. wirkte.
Ja.
Richtig, also durch einen Schlag kannst du ihn vielleicht schon so zum Nearfall bringen, aber nicht zu, dass 3 durchgezählt wird. Und es war einfach viel zu kurz. Also ich fand das halt auch nicht respektvoll genug angebracht. Es hätte eher gepasst, auch so Storyline vor Waynes, dass Waynes auskickt, nochmal ein kleiner Fight, keine Ahnung, 2 Minuten, aber dann ein richtiger Brawl und dann kann er meinetwegen pinnen.
Manchmal hätte Rollins ein bisschen besser schützen können.
Ja, es war einfach viel zu schnell. Es war auch, glaube ich, von der Quote, die haben das damit auch nicht gerechnet. Es war viel zu schnell durchgezogen.
Ja, das hatten wir bei Cena, glaube ich, mal gehabt, wo, glaube ich, Edge eingecashed hat. Und ich meine, Edge auch, glaube ich, 2 oder 3 Spears gebraucht hat, weil Cena immer wieder ausgekickt ist.
Genau, und Cena war ja da schon richtig im Arsch. Und Rollins hat hier ja gewonnen und er stand ja, er war ja wieder fit.
Ja, ja, eigentlich. Aber ja,
ist mir alles egal. Ist mir alles völlig egal. Und ganz ehrlich, Rollins war das Jahr lang über, als er den Titel hatte, oder als er den Titel hatte, war er jetzt das größte hinterfotzige Arschloch überhaupt. Er hat nie richtig fair gekämpft. Ganz ehrlich, er hatte ewig lang mit JJ Security rumgemacht. Er hat den Koffer auch benutzt und hat dann irgendwie Roman Reigns erstmal einen Curbstorm verpasst, als er das Ding eingecashed hat. Und Reigns ist, glaube ich, nicht gestanden. Der saß im Ringeck, als er eingecashed hat, und Brock Lesnar lag außerhalb. Im Endeffekt ist mir völlig egal. Und der Typ hat den Shield kaputt gemacht. Und der hat, indem er den Shield kaputt gemacht, indem er mit dem Stuhl auf die Jungs eingeprügelt hat. Von dem her kann er auch mal gerne einen Koffer in den Rücken bekommen. Das heißt nicht, dass ich ihn nicht mag, aber da hat er es einfach mehr als verdient. Und jetzt ist verdammt nochmal fucking Dean Ambrose ist WWE-Champion überhaupt. Und ich fand es so geil, dass die Kommentatoren gesagt haben, was soll dieser verrückte Freak mit als Face für die Company
überhaupt? Ja, das haben sie aber schon beim Leiter-Match zu oft betont.
Ist mir völlig Jacke. Der Typ hat den Titel geholt, er hat es verdient. Und ich saß, ohne Scheiß, da ist mein Notebook dann wirklich gestern ausgegangen. Das lag dann wirklich, also dann ist es wirklich auf den Boden geknallt. Ich stand wirklich senkrecht, wirklich literally stand ich im Bett und ich fand's so geil.
Welcome to Fanbro City,
sag ich. Ich fand's so geil. Ich hab mir Würstchen gemacht und dann noch mit Soße gegessen. So geil.
Das glaube ich dir sogar.
Ey, Frühstück, ich hab nicht gepennt. Ich bin seitdem wach.
Alles schon gut.
Das ist so geil. Ohne Scheiße. Das war mein.
Disclaimer drauf packen auf diesen Podcast, glaube ich.
Es war mein. Ganz ehrlich, gib dem Jungen einen guten Run, lass ihn verlieren und irgendwann wieder gewinnen. Aber Hauptsache hat jetzt den Titel und es ist einfach geil. Und, muss man dazu sagen, es ist einer der Abende, oder einer der wenigen Events, an dem Cena und Reigns verloren haben.
Das stimmt. Das mag sein. Mein Problem ist einfach nur an der ganzen Sache, anhand der Matchcard war mein einziger Gedanke, okay, wie kriegen sie es irgendwie hin, dass ein Triple Threat ist? Okay, bei der Konstellation hundertprozentig. Weil dazu war genau das notwendig. Rollins musste gewinnen, Ambrose musste eincashen, dadurch haben beide ein Rematch-Klausel, also kommen Triple Threat, The Shield, fertig.
Wann? SummerSlam?
Das wird jetzt als nächstes, glaube ich, schon anfangen.
Meinst du, die verhökern das schon bei Battleground?
Ich glaube, momentan die WWE, auch AJ und Cena haben sie jetzt auch rausgehauen. So.
Ich fände es interessant zu sehen, was jetzt mit dem Titel bleibt. Ob Dean den hält bis dahin oder ob er den zwischen den dreien hin und her wechselt.
Der wird den erstmal halten, aber ich glaube nicht, dass das ein langer Champion wird. Nee, mein Problem bei Ambrose ist einfach, er hat. Ich war ein Riesenfan von ihm. Ich finde, dass er echt viel Potenzial hat und auch Star Power, aber seine Matches in den letzten Monaten waren grottig.
Ja, total.
Also ausnahmslos alle grottig. Und jetzt momentan bei Triple Threat haben sie jetzt die Möglichkeit, okay, die können ihn ziehen. Rollins wird ihn ziehen mit Wayne zusammen. Ich glaube, die drei werden sehr gut harmonieren. Dadurch wird er auch wieder stärker gepusht und kommt auch glaubwürdiger rüber. Aber seine Matches waren schon so, dass die Crowd auch keinen Bock mehr hatte.
Genau, das war jetzt im Prinzip war das jetzt auch eigentlich die letzte Chance, um Ambrose wirklich noch die nächste Stufe hochzubringen, weil du hast auch gemerkt, dass die Crowd immer weniger an ihm interessiert ist und er so noch so, ja komm, du schaffst das irgendwie, aber man hatte halt nicht mehr das Gefühl, dass sie so unbedingt hinter ihm steht, weißt du, so wie das Anfang des Jahres noch ist, beim Rumble oder sonst irgendwas. Oder auch bei Roadblock, weißt du, wo es ja diesen Swerve gab.
Roadblock.
Nein, aber im Ernst, achte mal auf die Zuschauerreaktion, als dieser kurze Moment da war, als Ambrose scheinbar Triple H besiegt hatte, da ist die Halle ausgeflippt. Ne, einfach, da waren sie halt over, aber diese ganzen Scheiß-Matches mit Jericho und mit Lesnar, die haben echt viel, viel an Popularität und auch an Interesse der Fans gekostet.
Absolut, absolut.
Und das sag mal, deswegen, das war der letzte Moment, um für ihn noch, wie sagt man so schön, den Trigger zu ziehen. Das ist halt das Ding, ich kann mit Ambrose jetzt leben, aber ich glaube halt auch nicht, dass er jemand ist, der den Belt jetzt über zig Monate hält. Ich gehe davon aus, dass wenn es hochkommt, bis SummerSlam, also und dann beim SummerSlam wieder verlieren, wenn es
ganz schnell... Ja, an Rollins, denke ich mal.
Ja. Hm. Aber
ich glaube, Reigns werden sie erstmal aus der Schusslinie nehmen.
Ja, stimmt. Meinst du wegen den Pops?
Ich glaube schon, die werden jetzt quasi die Zeit wahrscheinlich eher nutzen, dass sie halt seinen Charakter eher schüren, dass er halt so wie er rüberkommt, die Buhrufe verkauft werden können als Gimmick. Dass es halt dazu gehört, dass er halt einfach Bad Guy ist, ein bisschen arrogant und so, dann würde das wiederum passen. Aber die müssen den aus der Schusslinie nehmen, weil das Buu-Konzert, das wird ja immer schlimmer.
Ja, aber es interessiert doch keinen. Ich glaube, das Gefühl, das interessiert keinen bei WWE mehr, ob da jetzt jemand buht oder applaudiert.
Ich glaube schon. Ich glaube, die wollten es immer weiter durchziehen, haben gesagt, okay, irgendwann kommt die Wende. Haben dieses irgendwann immer weitergezogen und dann irgendwann realisiert, okay, scheiße. Und dann haben sie nur noch gedacht, okay, wir warten jetzt, bis Rollins da ist und dann können wir unsere Shield-Storyline rausknallen.
Aber muss man sagen, wenn Rollins und Dean miteinander jetzt irgendwie eine Fehde haben würden, fände ich das gar nicht mal so schlecht, weil die hatten ja, glaube ich, 2014 sogar die beste Fehde miteinander.
Ja, die haben schon ein paar solide Matches miteinander abgeliefert, ja. So ist das nicht, aber...
Aber die müssen das zu dritt machen. Dann das Gimmick ist ja schon so vorgesehen, dass Triple Threat sich anbietet, weil
ja, klar,
den Ambrose hat halt jetzt den Koffer. Rollins ist halt eher derjenige, der sagt, hier, hör mal, ich hab jetzt keinen Titel, wurde aber eigentlich nie besiegt, richtig. Und ich bin immer noch halt der Beste und halt Heel. Und Waynes sagt halt, ja, ich bin sie geil. Da passt es nicht, dass die zusammenarbeiten.
Ja, nee, ich bin nur mal gespannt, wie sie es machen, weil dass sie nicht zusammenarbeiten, das ist mir auch klar. Aber ich bin halt wirklich auf diese Ausführung jetzt gespannt. Und ich hoffe echt, dass die WWE da ein bisschen reinbuttert, dass es eine schöne Storyline wird.
Ja, sie müssen auf jeden Fall was raushauen und aus Ambos mehr machen, weil ich habe.
Ja,
bitte. Also ich bin dabei, Olaf, das ist seine letzte Chance, Main Eventer zu sein. Und wenn er jetzt zum Beispiel auch bei den Promos, wie bei Jericho, eher so Standardkost abliefert, und die Storyline auch nicht so mega ist, dann war es das, glaube ich.
Ja, der ist ja ein guter im Ring, aber ich fand, bei Ambrose war es halt nie unbedingt das pure Können, was ihn halt immer ausgemacht hat, sondern auch das Charisma und das, wie er es alles mal verkauft hat. Darauf ja, kam es bei ihm eigentlich immer an. Und das Ding war aber, dass selbst das hat ja die letzten Monate nicht mehr gestimmt.
Ja, das ist halt, ich bin halt wirklich ein Fan von ihm und trotz der ganzen Sachen, also ich sehe das ja natürlich auch, es ist ja nicht so, dass ich blind durch die Welt laufe und mit Ohren im Kopf, mit Fingern im Ohr und lalala schreiend, sondern ja, es macht mir halt auch schon ein bisschen Angst, weil sein Stil ist halt irgendwie mittlerweile sehr, sehr langweilig und das finde ich halt irgendwie so.
Er ist halt nur noch wild, er hat halt keinen richtigen Ringstil mehr, meiner Meinung nach.
Ja, und ich finde, was halt seinen Aktionen aktuell ein bisschen fehlt, ist halt die Kraft. Ich finde, das wirkt halt alles irgendwie so, ich mach das jetzt und so. Also klar, der zeigt immer noch seine riskanten Manöver und so, aber irgendwas... Ja,
aber alleine, wenn er irgendwie 30 Mal auf den Gegner draufschlägt in dieser Schlagreihe, wo du einfach nur denkst, aha, kannst du ja gleich die Wange streichen.
Ja, es ist halt das Problem. Also irgendwas hat er verloren, was er jetzt irgendwie wiederfinden muss, weil er jetzt Champion ist. Ansonsten wird das halt ein kurzer Title Reign. Ansonsten werden wir sagen, hey, wisst ihr noch damals, als Dean Ambrose den Titel gewonnen hat und keinen hat es danach mehr interessiert?
Ja, jetzt hat er die Chance. Ich meine, mit ihm wurde der Pay-Per-View abgeschlossen. Das ist auch ein schönes Bild. Das hat er auch vernünftig gemacht. Was mich zum Beispiel beim Leitermatch sehr gestört hat, dass es kein schönes Abschlussbild gab von ihm.
Ja,
wahrscheinlich bewusst halt.
Ja, ich fand es ein bisschen schade, aber er hat ja auch nicht richtig posiert. Ich fand erstmal dieses...
Wo er da für die Trailer, ja.
Genau, wo er dann absolut starr da oben saß und dann hatte er so diesen ruhigen Moment, wo er sich auf diesen Koffer so runtergebeugt hat und sein Gesicht quasi im Koffer vergraben hat, mehr oder weniger. Aber es fehlte halt dieser pure Moment, wo er mit dem Koffer und wo man dann realisiert, so, ah, jetzt hat er den Gürtel wirklich. Also entweder haben wir den nicht gesehen, weil ich glaube, dazwischen kam ja auch noch irgendein Trailer oder sonst irgendwas oder irgendeine Wiederholung.
Nee, ich glaube, er hat's verpeilt. Ich glaube, er war da nicht Profi.
Meinst du?
Ich glaube, weil es wirkte schon sehr emotional. Er hat es halt nicht richtig zeigen können wegen Gimmick, aber du hast halt schon gesehen, der hatte schon einen Kloß im Hals.
Auf jeden Fall, ja. Das hatte ich halt auch das Gefühl, dass ihn das, so ähnlich wie The Mist damals, weißt du, als er den Koffer geholt hat, der ja dann auch Tränen in den Augen hatte und eigentlich der arrogante Bösewicht sein sollte und auf einmal steht er da und hat halt Tränen in den Augen, weil er genau weiß, dass das bedeutet. Mir war eigentlich schon in dem Moment klar, als er den Titel,
den Blick gesehen.
Den Koffer in der Hand hatte, da habe ich schon gedacht, so, okay, der gewinnt heute noch den Titel. Und er hat das jetzt gerade realisiert, dass er heute den Titel gewinnen wird.
Richtig. Das Finish kam so, wie es geplant war, keine Verletzung, er kriegt den Titel.
Ja, genau.
Aber ich fand es halt schade, weil normalerweise du musst den Koffer hochreißen. Jetzt können wir gucken, was er draus macht. Ne? Ich meine, es war gespannt, bei Pay-Per-View, es war eine richtige Bombe am Ende für die Marks, die sind halt ausgetickt.
Stille, einen Moment.
Ich bin heute Morgen echt, ich bin jetzt seit über 36 Stunden wach, also langsam kann ich auch nicht mehr aus mir rausgehen.
Wir wollen auch gar nicht, dass du noch mehr aus dir rausgehst, Flo, das reicht schon.
Nee, wir sind schon oft genug.
Warte nur.
Alright.
Aber es war, abschließend, es war ein sehr guter Pay-Per-View, meiner Meinung nach. Er hatte Leitermatch, war für mich auf jeden Fall 4 Sterne. Styles Cena wäre 5 Sterne gewesen ohne Call und Finish. Das ist schon sehr stark. Auch Main Event war ja zweite Hälfte gut.
Eben, also ich finde die Matches, die halt im Vorfeld groß angekündigt waren, die haben auch delivered einfach. Also diese 4 großen Kämpfe, also das Tag Team Title Match, Cena Styles, das Leiter Match und dann am Ende noch Rollins gegen Reigns plus dem Cash-In, der ja immer ein historischer Moment ist in irgendeiner Form. Das war ein guter, ich würde mal sagen, ein sehr guter bis guter Pay-Per-View und ein guter Event.
Und die wichtigen Matches hatten viel Zeit, ne? Weil es alle 3 Hauptmatches waren über 20 Minuten, teils ja. Sehr deutlich.
Ich weiß halt nach wie vor nicht, ob ich jetzt jeden Monat einen WWE-Event mit 3,5 bis 4 Stunden Länge sehen will. Ich glaube, das ist mir zu viel.
Bist du alt.
Das auch, aber vielleicht habe ich auch einfach ein Leben.
Ja, ich meine, wenn sie es so füllen, dann okay, vor allen Dingen haben sie es halt so hinbekommen, dass ab der zweiten Hälfte du als Zuschauer richtig dabei warst.
Das stimmt schon, aber du weißt auch genau, dass das nicht bei jedem Event so sein wird. Die können nicht jeden Event einen...
das definitiv nicht.
Also du wirst auch mal Graupen-Events dazwischen haben und deswegen, ich bin mir nicht so sicher, ob das so das absolute Highlight sein wird, dass dann die Events einfach nur länger sind. Also ich habe dann lieber einen 3 Stunden knackigen Event, vielleicht mit einem Kampf weniger, aber dafür ist halt die Qualität höher als dann... Ich hätte auch mit 7 Kämpfen leben können und 3 Stunden.
Ja, einfach das Damen-Match raus und Apollo hätte es nicht sein müssen, aber ich fand es halt für ihn gut und halt Rusev raus, dann hast du halt schon mal ein paar Minuten gewonnen.
Ja, eben. Ja,
definitiv. Und John Cena und AJ Styles verspricht sehr vieles für die Zukunft.
Da wird auf jeden Fall noch was kommen. Also da werden jetzt ja, die haben die Shield-Fehde jetzt angedeutet, AJ Styles gegen Cena wird weitergehen und ansonsten muss man halt mal sehen. Alright, würde ich da mal sagen. Beschließen wir diese lustige Runde und den Money in the Bank Pay-Per-View. Ein weiterer Event in den Books und geht ja auch schon bald weiter. In ein paar Wochen ist Battleground und danach der SummerSlam stehen dann bevor. Und mit Headlock geht's auch weiter, nämlich wann denn eigentlich? Am kommenden Sonntag. Und da geht's dann auch passenderweise zum aktuellen Geschehen mit The Shield weiter. Da sprechen wir dann ein bisschen über die Vergangenheit, Gegenwart und die Zukunft von The Shield. Das haben wir heute schon so ein bisschen angedeutet. Da gehen wir dann nochmal in die Tiefe. Also wem das heute gefallen hat, der kann dann auch am Sonntag wieder zuhören. Bis dahin bedanke ich mich bei meinen beiden Gästen, beim David und beim Flo. Vielen Dank.
Ja, gerne doch.
Gerne wieder.
Ja, genau, bis zum nächsten Mal. Und ja, ich hoffe, ihr hattet alle ein bisschen Spaß beim Zuhören. Und wir hören uns dann am Sonntag wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Servus.